Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung, die Mehr der Chancengleichheit, Klassismus, eine Bestandsaufnahme. Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft und oder Position. Ja, das gibt es. Das ist merkbar in verschiedenen Lebensbereichen. Und es geht bei diesem Thema um Chancengleichheit, beziehungsweise geht es darum, eben gewisse Chancen nicht zu haben. Und so ist eben auch der Titel unserer heutigen Veranstaltung entstanden. Mein Name ist Eva Nagler, ich bin Referentin der Friedrich-Ebert-Stiftung und bin auch ein Arbeiterkind. Mir war das Thema lange gar nicht bewusst. Also ich wusste davon gar nicht, dass es das gibt. Ich habe das vielleicht selber auch ein bisschen gespürt, im Studium vor allem, wo ich so überspitzt gesagt das ganze Studium gebraucht habe, um den Unterschied zwischen Vorlesungen und Seminaren zu verstehen, wo man so das Gefühl hat, naja, da muss man sich halt ein bisschen mehr anstrengen und dann kriegt man das schon alles hin. Das war so mein Zugang vielleicht zu dem Thema, der Zugang kam relativ spät, sag ich mal. Man stellt dann fest, es gibt gewisse Sprachcodes, die man nicht versteht, ne, wie ich zum Beispiel jetzt auch meinte mit den Seminaren oder den Vorlesungen. Die Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft oder sozialer Position ist aber auch in anderen Bereichen. Also es geht zum Beispiel auch um Wohnorte, ja, wenn man aus gewissen Vierteln kommt. Man merkt es in der Schule, an der Universität, auf dem Arbeitsmarkt. Aber auch in den Medien wird immer wieder mit diesem Bild gespielt. Es wird eine Unterschicht, nenne ich sie jetzt mal, verspottet, abgewertet oder ausgegrenzt. Und die wachsende Ungleichheit, die wir in unserer Gesellschaft haben, die verstärkt das Problem eigentlich noch mehr. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Thüringen, hat einen ersten Aufschlag gemacht. Wir haben dieses Jahr eine Studie herausgebracht, Klassismus, eine Bestandsaufnahme, und haben uns da erstmal damit, also in der Studie geht es erstmal darum, woher kommt eigentlich der Begriff und was für Aktivitäten gibt es auch gegen Klassismus in Deutschland und welche Perspektiven zur Vernetzung gibt es. Wir haben glücklicherweise für die Studie Andreas Kemper gewinnen können, der dazu schon viel gemacht hat, viel geforscht hat. Ich sehe gerade, wir brauchen ganz viele Stühle noch. der hat sich schon ganz viel mit Klassismus beschäftigt. Er ist Soziologe und beschäftigt sich schwerpunktmäßig unter anderem mit dem Thema Klassismus, wozu er auch seine Doktorarbeit schreibt. Viele von euch, von Ihnen, werden ihn auch kennen, weil er sich ganz stark auch mit der AfD beschäftigt und mit Antifeminismus. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und erstmal herzlich willkommen. Ich möchte aber gleich auch noch unsere anderen Gäste vorstellen. Zu diesem Thema gibt es ganz viele Menschen, die sich damit auseinandersetzen, viele Experten, Expertinnen. Zum einen haben wir Susanne Jaya heute Abend hier. Sie ist Gründerin des Vereins Was bildet ihr uns ein? Es ist eine Plattform für junge Menschen, die eine Kritik am deutschen Bildungssystem üben und eine Bildungsrevolution fordern. Die haben ein Buch herausgebracht und auch einen Blog. Herzlich willkommen, Susanne Jaya. Wie ihr vielleicht am Anfang auch schon sehen konntet, haben wir eine PowerPoint-Präsentation mit verschiedenen Initiativen, Organisationen zusammengestellt, die sich mit diesem Thema Chancengleichheit bzw. Stärkung von Arbeiterkindern, nenne ich es jetzt mal, beschäftigen, zusammengestellt. Wir werden die auch nach der Veranstaltung nochmal zeigen. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal informieren. Ich freue mich auch sehr, dass wir zwei Menschen von arbeiterkind.de Jena heute hier haben, die sicherlich auch nochmal was über arbeiterkind.de erzählen werden. Mit dem Thema Klassismus beschäftigen sich auch die Falken Thüringen. Als sozialistischer Kinder- und Jugendverband diskutieren die Falken über Kapitalismus und Klassismuskritik. Ich bin sehr gespannt, was die Position der Falken ist. Herzlich willkommen, Maria Elisabeth Neuhaus. Und zu guter Letzt möchte ich noch Diana Lehmann vorstellen. Sie ist die Vertreterin der sozialdemokratischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Thüringen, Abgeordnete im Landtag in Thüringen. Und ja, da würde ich gleich mal so die Fragen stellen, lässt sich außerhalb der bildungspolitischen Maßnahmen etwas gegen die Diskriminierung tun, gegen Klassismus? Und vielleicht auch die Frage, die sich auch so stellt, ist Chancenungleichheit vielleicht auch gewollt in Deutschland? Und dann habe ich noch einen Auftrag für dich. Wir haben versucht, noch eine gewerkschaftliche Position hier mit aufs Podium zu setzen. Das ist uns leider nicht geglückt, nachdem du auch Gewerkschafterin bist. Kannst du vielleicht auch dazu was sagen? Genau, aber ich denke, dass hier auch im Publikum ganz viele Experten und Expertinnen sitzen und deswegen möchte ich euch und Sie ganz herzlich einladen, auch von Anfang an mitzudiskutieren. Wir haben das hier vorne, so ein bisschen wie eine wie ein Kreis aufgebaut. Und zwar nennt sich das Format Fishbowl. Das wird bestimmt dem einen oder anderen auch bekannt sein. Es ist ein leerer Stuhl, der befindet sich hier ganz links von mir und auf den könnt ihr euch gerne setzen und dann werdet ihr auch, sobald es geht, drankommen, könnt eure Frage stellen oder euer Statement abgeben. Also da möchte ich euch ganz herzlich dazu einladen. Die Moderation der Veranstaltung heute übernimmt Dr. Sebastian Haag, halbes Arbeiterkind laut eigener Aussage. Wir werden noch sehen, was das bedeutet. Vielen Dank, dass Sie die Moderation übernehmen. Genau, gerne möchte die FES Thüringen sich auch im nächsten Jahr noch intensiver mit der Thematik beschäftigen. Und deswegen habe ich auch nochmal eine Pinnwand aufgebaut. Da ist eine Vorder- und Rückseite. Einmal interessiert mich das Feedback zur Veranstaltung, also von euch, von Ihnen. Was konntet ihr mitnehmen? Was war gut? Was war vielleicht auch schlecht? Wo fehlt's noch? Und dann eben auch so diese Frage, wo möchte ich noch tiefer gehen oder wo hätte ich auch Bedarf, mich zu vernetzen? Weil das bei dieser Thematik, glaube ich, ganz wichtig ist. Wir haben das am Anfang gesehen, es gibt relativ viele Initiativen in Deutschland, beziehungsweise gerade auch in Westdeutschland und in Thüringen irgendwie gar nicht so viele. Wo ich mich auch so ein bisschen frage, vielleicht könnte man hier auch das jetzt heute als Forum nutzen, zu sagen, ich vernetze mich jetzt mit anderen Leuten und engagiere mich aktiv. Genau, dazu eben die blauen und die roten bzw. gelben Karten, die Sie dann gerne noch an die Pinnwand hängen können nach der Veranstaltung. Ich möchte Sie und euch noch darauf hinweisen, dass die Bar geöffnet ist und dass Sie sich gerne jederzeit was nehmen können. Und wir freuen uns auch, wenn wir nach der Veranstaltung dann noch ein bisschen ins Gespräch kommen können und weiter diskutieren. So, jetzt habe ich ganz viel gesagt. Herzlichen Dank und ich übergebe jetzt an Andreas Kemper.
Ja, danke für die Einladung. Ich werde jetzt eine halbe Stunde was erzählen zum Thema Klassismus. Ich hatte eigentlich auch eine Präsentation vorbereitet. Die hat jetzt aus technischen Gründen nicht geklappt. Aber ich denke, ich werde das so hinbekommen, weil Klassismus ist eigentlich mein Kernthema. Also ich beschäftige mich auch viel mit der AfD. Ich war auch hier in diesen Räumen, habe ich schon vor 3 Jahren, war das jetzt, glaube ich, oder vor 2,5 Jahren, einen Vortrag gehalten zur AfD. Ja, war die AfD noch so klein und ich mache auch was viel zu Antifeminismus und ich komme aus der antifeministischen Männerbewegung und habe damals halt quasi aus dem, was ich halt vom Feminismus gelernt habe, habe ich halt versucht, mich auch entsprechend halt mit Bildungsbenachteiligung, also klassenbezogen, mich mit diesem Thema zu befassen. Ich habe in Münster das erste Referat aufgebaut für studierende Arbeiterkinder. Das ist ein autonomes Referat, angegliedert am AStA, also einer Studierendenvertretung. Da treffen sich einmal im Jahr oder inzwischen zweimal im Jahr halt Studierende und wählen für ein Jahr dann Arbeiterkinder, studierende Arbeiterkinder ins Referat. Die haben einen Etat von 4.800 Euro. Und das ist so die einzige Stelle, eigentlich die einzige Gruppierung von Arbeiterkindern für Arbeiterkinder, die es gibt. Und das hat sehr lange gedauert, bis es eingerichtet wurde. 10 Jahre. Nach 10 Jahren wird es dann endlich aufgenommen in die Verfassung der Studierendenschaft. Dann hat die Uni, das Rektorat gesagt, nee, das geht nicht. Arbeiterkinder lässt sich gar nicht definieren. Das wird gestrichen. Und erst als ich dann interveniert habe, die Landesregierung angerufen habe und Journalisten, die Taz und so weiter, benachrichtigt habe, ging es dann plötzlich doch. Ne? Also, und die Frage stellte sich dann, was ist das eigentlich, diese Bildungsdiskriminierung? Weil sie steht nicht alleine, sie hängt auch zusammen mit anderen Diskriminierungsformen, mit Arbeitslosendiskriminierung, mit Abwertung von Arbeitern, Arbeiterinnen, mit Obdachlosendiskriminierung. Also es ist alles ein Zusammenhang. Man kann diese Bildungsbenachteiligung nicht isolieren, weil es da eben gegen, ja, gegen die Klasse geht, gegen die Klasse der Menschen halt mit aus sogenannter niedriger sozialer Herkunft. Nur der Begriff fehlte. Und ich war dann auf einem Treffen von Studierendenberatungsinstitutionen, die wo auch eine US-Amerikanerin da war und sie meinte ja, warum habt ihr den Begriff Klassism nicht in Deutschland? Und dann haben wir halt angefangen, ich kannte den Begriff schon vorher, es gab von Anja Mollenbelg gibt es ein Buch, wo sie sich mit Triple Oppression, also mit Dreifachunterdrückung auseinandergesetzt hat, mit Race, Class und Gender und sie war eigentlich die Erste, sie kommt aus Holland, sie war die Erste, die in Deutschland auch den Begriff Klassismus eingebracht hat, aber das war in den 90er Jahren und das hat nicht gefruchtet, das ging, klappte irgendwie nicht. Ja, und ich habe dann halt ein Buch geschrieben zu Klassismus und ich bin da dann auch mal sehr schnell falsch verstanden worden. Also ich habe anfangs, als ich das Referat eingerichtet habe, da musste ich sehr viel kämpfen, weil viele nicht einsehen wollten, dass es sowas wie Klasse immer noch gibt. Die haben gesagt, die gibt es nicht mehr, ist doch, hat sich doch erledigt. Parallel zu der Einrichtung dieses Referates ist dann aber die erste PISA-Studie rausgekommen. Das war auch so gegen 2001. Und plötzlich war dann klar, es gibt eben doch noch eine Bildungsbenachteiligung. Und das war so ein Umfeld, grüne Hochschullisten und so weiter, die gesagt haben, Klasse gibt es doch gar nicht. Und als ich das Buch Klassismus veröffentlicht habe, gab es Ärger eher von marxistischen Gruppen, die gesagt haben, mit diesem Klassismusbegriff verwässere ich marxistische Theorie, damit verwässere ich den ganzen Klassenbegriff, weil Klasse, da geht es ja um Klassenkampf, da geht es ja darum, dass eben die Bourgeoisie und Proletariat als antagonistische Klassenverhältnisse gegeneinander vorgehen und wir müssen auf die Revolution hinarbeiten und dieser Klassismusbegriff verwässert das Ganze. Also ich bin in beiden Richtungen falsch verstanden worden. Also ich denke halt, der Klassismusbegriff will jetzt nicht sich einrichten im Kapitalismus, weil Kapitalismus ist an sich als Begriff schon. Da geht es ja um das Kapital, das ist ja quasi eine Klasse. Also Kapital und Kapitalismus lassen sich mit Klassismus nicht vereinbaren. Ist natürlich die Frage, wie definiert man Kapitalismus, aber ich denke, das ist nicht vereinbar. Gut. Die Frage ist dann, was ist eigentlich Klassismus? Also ich habe ja ganz gerade angekündigt, ja okay, es geht halt um Arbeitslosendiskriminierung, es geht vor allen Dingen auch um Benachteiligung von Arbeiterkindern. Und wenn man jetzt versucht, das zu definieren, dann hat man eigentlich zwei verschiedene, dann geht es in zwei verschiedene Richtungen. Es geht einmal in die Richtung Benachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft. Das wären dann eben Benachteiligung von, in Anführungszeichen, Arbeiterinnen, Kinder, womit auch Menschen gemeint sind mit einer Herkunft, wo die Eltern arbeitslos sind oder wo die halt nicht Akademiker sind. Also wo es halt, Arbeiterkind steht da halt für, ist halt ein Begriff für eine breitere Gruppierung, also nicht nur für Fabrikarbeiterkinder. Und das Zweite wäre dann eben Benachteiligung von Menschen aufgrund der sozialen Position. Also wenn halt jemand arbeitslos ist, dann gibt es da sehr klare Benachteiligungen. Es reicht schon aus, wenn jemand 5 Jahre arbeitslos gewesen ist, hat er sehr viel schlechtere Chancen, einen Beruf zu bekommen, als jemand, der halt nur 1 Jahr arbeitslos gewesen ist oder jemand, der noch nie arbeitslos gewesen ist. Also auch da gibt es deutliche Benachteiligungen bei Obdachlosen die werden aus der Stadt rausgedrängt. Es gibt Obdachlosenmorde, politisch motivierte Obdachlosenmorde, die genauso schlimm sind wie politisch motivierte rassistische Morde, aber sehr viel seltener im Fokus stehen. Also die beiden Bereiche, also soziale Position und soziale Herkunft, wenn da eine Benachteiligung stattfindet, dann spricht man von Klassismus. Und die findet halt statt in verschiedenen Feldern, die auch bei anderen Unterdrückungsformen gelten. Da beziehe ich mich auf Iris M. Young. Sie hat gesagt, dass es Unterdrückung findet halt in 5 Bereichen statt. Sie spricht von 5 Faces of Oppression. Das ist Ausbeutung, Marginalisierung, Macht, Gewalt Und der letzte Punkt, also die erklären sich, glaube ich, von selbst, der letzte Punkt wäre Kulturimperialismus. Und das meint so viel wie, dass eben die Arbeiterkultur, Arbeiterinnenkultur zum einen verachtet wird, zum einen gesagt wird, das ist überhaupt keine Kultur, das ist, erkennen wir gar nicht als Kultur an. Andererseits wird die aber ausgepresst, ne? Das ist Kulturimperialismus. Und im Bereich des Kulturimperialismus, da geht es eben auch viel um Bewusstsein. Da gilt auch das, was zum Beispiel für Schwarze in den Vereinigten Staaten gilt, dass sie ein doppeltes Bewusstsein haben. Ne? Sie sehen sich selber durch die Augen der Weißen. Das ist halt mit doppeltem Bewusstsein gemeint. Das gilt auch für Arbeiterkinder oder für Menschen mit niedriger sozialer Herkunft oder Position. Sie sehen sich selber nicht mit ihren Augen, sondern sie sehen sich quasi durch die Augen der herrschenden Kultur, durch die Augen von Akademikern, durch die Augen der herrschenden Klasse. So, das wäre halt Kulturimperialismus. Und ich könnte jetzt, ich muss mit der Zeit, ich kann das gar nicht genau erkennen, wie viel. Die Uhr sind leider nicht gut zu erkennen. Ich darf jetzt nicht allzu lange erzählen. Ich möchte trotzdem noch mal auf Bildungsbenachteiligung eingehen, also auf die oder auf die Benachteiligung aufgrund der niedrigen sozialen Herkunft, weil diese Benachteiligung ist ja nicht nur Bildungsbenachteiligung, sondern sie fängt ja schon pränatal an. Also wir haben in Deutschland, hatten wir bis 2006 ein Gesetz, das Erziehungsgeld, das galt 20 Jahre. Ah, danke. Das galt 20 Jahre und das hieß, dass Menschen mit wenig Geld, wo es halt ein Kind neu geboren wurde, dass sie für dieses neugeborene Kind 2 Jahre lang 300 Euro bekommen. Das ging dann weit bis in die Mittelschicht rein. Nach 2006, es gab eine Diskussion, in Deutschland kriegen die Falschen die Kinder und da wurde das Gesetz geändert. Wir haben seither eben das Elterngeld und Elterngeld heißt oder hieß ursprünglich, dass es nur noch ein Jahr lang diese 300, dass es ein Jahr lang noch Gelder gibt für neugeborene Kinder, aber dann abhängig halt vom Einkommen. Das sind dann halt 300 Euro gewesen, Sockelbetrag bis 1.800 Euro. Das war dann aber nicht mehr nur für die Ärmeren, sondern im Gegenteil, wer viel Geld bekommt, bekommt jetzt 1.800 Euro. Und wer wenig Einkommen hat, bekommt diesen Sockelbetrag von 300 Euro. Es gab dann damals Proteste von einem Gunnar Heinsohn zum Beispiel aus Bremen. Der hat gesagt, das geht nicht, dass Menschen, die nicht arbeiten, Geld bekommen. Und dann hat die CDU das eben auch noch geändert. Also das heißt, der Sockelbetrag von 300 Euro wird jetzt mit Hartz IV verrechnet. Das heißt, Arbeitslose, die halt Hartz IV bekommen, bekommen kein Erziehungsgeld. Ja, es wird verrechnet. Und die bekommen übrigens auch kein Kindergeld. Das wird auch verrechnet. Also Menschen, die halt, 30.000 Euro im Monat verdienen, bekommen trotzdem noch Kindergeld. Das wurde damals halt kritisiert. Von den Grünen wurde das kritisiert. Und dann gab es halt einen Verfassungsspruch. Doch, natürlich, die haben auch ein Recht auf dieses Kindergeld. Arbeitslose bekommen dieses Geld nicht. Das ist, gut, das fängt pränatal an. Dann geht es halt weiter. Kita, auch da sind Arbeiterkinder seltener, obwohl die es sehr viel dringender nötig haben. Grundschule, Übergangsempfehlung, Grundschule, weiterführende Schule. Da gibt es von der IGLU-Studie, das ist halt so ein PISA für Grundschule, die alle 3 Jahre rauskommt, wurden immer wieder die Daten bestätigt. Arbeiterkinder oder Kinder aus den untersten sogenannten Schichten brauchen einen Wissensvorsprung gegenüber Kindern aus den höchsten Herkunftsschichten von 2 Jahren. Um gleich behandelt zu werden, um genauso wie sie halt eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Eigentlich von der Logik her müsste es ja eigentlich so sein, wenn halt Arbeiterkinder genauso viel leisten, wenn Grundschüler aus der Arbeiterklasse genauso viel leisten wie Akademikerkinder, ne, dann müssten die eigentlich bevorteilt werden, weil sie ja halt keine Bücher zu Hause stehen haben, weil sie keine Brüder und Geschwister haben, die studieren und so weiter. Das heißt, sie haben sich ja mehr erarbeitet. Ihnen wurde vielleicht nicht zu Hause vorgelesen und so weiter. Sie haben sich mehr erarbeitet. Und sie werden aber nicht, sie kriegen dafür keinen Bonus, sondern im Gegenteil. Sie werden halt extrem benachteiligt. Die Benachteiligung ist so extrem, dass sie halt tatsächlich 2 Jahre mehr wissen müssen, um gleich behandelt zu werden. Das geht halt geht in Richtung Lehrer, Lehrerinnen, die benachteiligen ganz deutlich Arbeiterkinder massiv. Wenn man sich jetzt das anschaut, was die Eltern verlangen, dann ist die Benachteiligung noch schärfer. Bei den Menschen halt aus den untersten Schichten, die richten sich eigentlich nach den Lehrerempfehlungen, die ja unfair sind. Und bei den Reicheren, bei den aus den höchsten Schichten ist es so, dass die auch dann ihre Kinder zum Gymnasium schicken wollen, wenn die absolut nicht dafür geeignet sind. Ne? Und gleichzeitig sind diese Akademikereltern, also die Eltern aus der Akademikerschicht, diejenigen, die immer wieder per Volksentscheiden durchsetzen, dass es halt eine frühe soziale Selektion gibt und die sich dagegen wehren, dass es objektive Maßnahmen gibt. Das Erste, was in Hamburg damals, als die Bildungsreform war von Schwarz-Grün, also Schwarz-Grün wollte halt eine Bildungsreform durchsetzen, da gab es einen riesen Protest aus diesen reicheren Elbvororten aus Hamburg. Und das Erste, was sie abgeschafft haben, war, dass es Tests gibt und anhand dieser Tests gehen dann halt die Kinder weiter, werden die weiterempfohlen zum Gymnasium oder nicht. Das haben die abgeschafft und haben gesagt, nee, der Elternwille muss zählen, es darf keine objektiven Überprüfungen geben. Das Zweite, was sie dann abgeschafft haben, war eben, dass erst viel später selektiert wird. Die wollten eben, dass sehr früh selektiert wird. Ja, also das heißt, der Aggressor in diesem Bereich, das sind ganz deutlich eben die Eltern. Und ich befürchte eben, dass eher demokratisch gesinnte Parteien Angst haben von diesen Eltern. Also wir haben seit 78 eigentlich keine wirklichen Maßnahmen mehr. 78 gab es in Nordrhein-Westfalen ja noch Gesamtschulen, Gesamthochschulen und so weiter. Und seit 78, seit es da ein Referendum gegeben hat, traut sich niemand mehr, sich mit den Akademikern anzulegen, die ihre Kinder in der Schule haben. Ne, weil die wollen eben selektieren. Gut, jetzt habe ich sehr viel zu der Bildung. Es geht dann weiter. Ne? Es geht in der Schule, wer studiert eigentlich? Auch da gibt es dann Selektionen. Da werden Arbeiterkinder fallen die raus. Wir haben Bachelor und Master eingeführt. Zwischen Bachelor und Master auch da wieder Selektion. Dann später halt, wer macht eigentlich eine Doktorarbeit? Auch da fallen wieder Arbeiterkinder raus. Also bei jeder Bildungsschwelle fallen wieder Arbeiterkinder heraus. Das Bachelor und Master wurde eingeführt mit dem Bologna-Prozess. Vom Bologna-Prozess wurde eigentlich alles umgesetzt, nur eins nicht, das war die soziale Dimension. Es sollte die soziale Dimension berücksichtigt werden und darauf hat die Bundesregierung verzichtet. Ne? Bildung. Das ist natürlich problematisch in Deutschland, weil nirgendwo in Europa ist halt der berufliche Erfolg so stark gekoppelt an Bildungszertifikaten wie in Deutschland. Das heißt, es multipliziert sich in Deutschland nochmal, die Bildungsbenachteiligung mit dem späteren Erfolg. Und selbst bei Leuten, die halt einen Doktorgrad erreicht haben, das ist der höchste Abschluss, der höchste akademische Abschluss, den man erreichen kann. Selbst da ist es noch so, das sind dann Studien von Michael Hartmann, der hat so Kohortenstudien gemacht und auch nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und auch da hat er noch festgestellt, selbst wenn Leute halt einen Doktorgrad haben, werden sie nicht einfach jetzt nach diesem Doktorgrad gleichmäßig eingestellt in die Elite, machen keine Karriere in der Elite, die gleichmäßig unabhängig von der sozialen Herkunft ist, sondern auch da schlägt noch die soziale Herkunft extrem durch. Ne? Und das liegt bei der Wirtschaft ganz deutlich daran, dass sie eben ernennen. Ne? Da gibt es keine da gibt es keine Karrieren von unten, wo dann demokratisch gewählt wird, wer nach oben kommt, sondern das sind dann halt, es wird halt ernannt und die ernennen dann die Leute, die halt so ähnlich sind, wie sie selber dann eben in die nächsthöheren Positionen. Gut, wie lässt sich das denken? Wir haben ja Diskriminierungsformen, Sexismus, Rassismus, Behindertenfeindlichkeit, Diskriminierung aufgrund des Alters, Heterosexismus, also Benachteiligung von Schwulen und Lesben und so weiter. Und die sind auch alle im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz drin, diese ganzen Diskriminierungsformen, die wurden Ende der 90er Jahre ja festgelegt. Es gab damals 7 verschiedene Diskriminierungsformen. Als dann das Ganze in die europäischen Diskriminierungsrichtlinien zu Gesetze gemacht werden sollte, sollten 4 Diskriminierungsformen rausfallen, nämlich Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung und soziale Herkunft. Dann gab es von HUSI Wien, also von Schwulen- und Lesbengruppierungen, von den Grauen Panthern, also von Altersgruppen oder auch von Gruppierungen, die sich gegen Behinderung gegen Behindertendiskriminierung einsetzen, gab es Proteste. Und diese Proteste haben dazu geführt, dass jede Gruppierung ihre Diskriminierungsform wieder reingebracht hat in den Katalog der Diskriminierungsformen. Nur bei sozialer Herkunft gab es niemanden. Die einzige Gruppe in Deutschland ist eben dieses Arbeiterkinderreferat, und das wurde erst 2001 angefangen, sich zu gründen. Und es gab einfach keine Gruppierung, deswegen steht soziale Herkunft nicht im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz drin. Ne? Einfach, weil es niemand gibt, der sich dafür interessiert. Deswegen sage ich ja, um Bildungsbenachteiligung abzuschaffen, müssen sich studierende Arbeiterkinder zusammenschließen, weil die einzigen sind, die da was ändern können. Das funktioniert halt so in der Demokratie. Ne? Wenn sich die Frauen nicht zu Frauengruppen zusammengeschlossen hätten, um dem Feminismus ein Gehör zu verschaffen, dann würden wir heute immer noch in den 50er Jahren leben. Und ähnlich ist es auch bei Schwulen und Lesben. Auch da, wenn es keine Schwulen und Lesbengruppen gegeben hätte, wären wir halt auch da noch in den 50er Jahren. Das heißt, das ist halt, Klassismus ist eine Diskriminierungsform, und diese Diskriminierung kann nur aufgehoben werden, indem die Betroffenen sich selber organisieren und dafür kämpfen. Das ist eine Diskriminierungsform, aber gleichzeitig geht es bei Klassismus eben auch um Ökonomie. Das ist halt noch sehr viel stärker sogar als bei den anderen Diskriminierungsformen. Und ich denke, das ist halt auch ein wesentlicher Grund, warum es so schwierig ist, sich da zusammenzuschließen. Weil ich habe meine Magisterarbeit damals dazu geschrieben, wie es halt kommen kann, dass es keine Selbstorganisierung von Arbeiterkindern gegeben hat. Und das hängt damit zusammen, dass diese Antidiskriminierungsbewegungen, quasi, das sind die neuen sozialen Bewegungen, die im Westdeutschland Ende der 70er Jahre halt sehr stark wurden und sich dafür eingesetzt haben, dass es, da sind diese ganzen Gruppierungen entstanden, die Krüppelbewegung, die haben sich selber so genannt, und antirassistische Bewegungen und so weiter. Und die haben aber gleichzeitig dann den Begriff Klasse über Bord geworfen. Das war damals Ende der 70er Jahre, Abschied von Proletariat. So, die alten sozialen Bewegungen, die hatten Klasse halt im Mittelpunkt stehen, aber die hatten ein ganz anderes Politikmodell. Das war das Modell der Repräsentation. Gewerkschaften, Parteien oder eben im Hinblick auf Revolution von den ganz radikalen Gruppierungen, die hatten Klasse zwar im Mittelpunkt, aber da ging es nicht um Selbstorganisierung von Arbeiterkindern, sondern das Problem der Benachteiligung von Arbeiterkindern löst sich eben, wenn wir halt den Sozialismus aufbauen. Ja, das heißt, Klassismus war in beiden Fällen nicht nötig, und deswegen ist es halt so schwierig, diesen Begriff Klassismus durchzusetzen, weil es von zwei Seiten wird gesagt, brauchen wir nicht. Aber genau deswegen ist Klassismus eben nötig, weil dieser Begriff Klassismus den ganzen ökonomischen Aspekt in dieser Diskriminierungstheorie und Antidiskriminierungsbewegung reinbringt, und weil der Begriff Klassismus gleichzeitig auch die Alltagsdiskriminierung reinbringt halt in die Klassentheorie. Ja, das ist, verschränkt halt beides und bringt beides zusammen. Also es ist schwieriger, den Begriff Klassismus wirkmächtig zu machen, aber wenn es gelingt, dann ist es halt ein Vorteil für beide Theorieansätze, für beide Bewegungen. Gut, was ist noch wichtig? Genau, wozu ich meine Dissertation schreibe, mir ist halt aufgefallen, bei dem Begriff Klassismus, das habe ich auch ganz kurz hier in dem Buch Klassismus von 2009 schon am Anfang geschrieben, das Oben-Unten-Denken. Das ist halt auch sehr spannend. Wir haben, weil es ja bislang keine Klassismusforschung gegeben hat, auch keine Untersuchungen zu Sprache und Klasse. Es gibt natürlich Untersuchungen zu Sprache und Klasse. Da geht es dann aber eher darum, dass eben die sogenannte Unterschicht halt nicht vernünftig spricht und so weiter. Es gibt aber keine Untersuchungen, die halt die Kollektivsymbolik untersuchen, die halt in unserer Sprache halt in sogenannten europäischen Standardsprachen implementiert sind. Wir haben halt Kollektivsymboliken, die setzen an, bevor wir halt nachdenken, über Klasse zu sprechen oder über Klasse nachzudenken, greift schon die Kollektivsymbolik. Und das ist die Kollektivsymbolik von oben und unten. Ne, wir können Klasse nicht oder so gut wie gar nicht anders denken als oben und unten, weil seit 2000 Jahren wahrscheinlich schon oder noch länger, Klasse immer abgebildet wird in einer Vertikalen. Und das ist halt problematisch, weil wir leben halt auf einem Planeten mit Schwerkraft. Da gibt es ein Trägheitsgesetz. Und diese Trägheit, die wird halt der faulen Unterklasse angedichtet. Ne? Die sind halt träge. Deswegen ist es klar, die sind träge, deswegen sind die unten. Ne? Und die oben sind, die sind halt fleißig. Die haben sich das alles erarbeitet. Und wenn sie sich das nicht selber erarbeitet haben, haben sich das eben die Vorfahren erarbeitet, die dann auch eine höhere Intelligenz haben, die vererben und so weiter. Ne? Und oben ist immer gut, oben ist Gott, oben ist das Licht. Und von oben strahlt dann das Licht nach unten aus, verliert dann an Intensität und unten kommt dann nichts an. Da sind halt, ist halt die dunkle Masse, die halt nichts kapiert. Und dieses Denken ist nicht nur auf Gesellschaft bezogen, sondern auch auf den Körper. Auch beim Körper gilt eben hier da unten, das ist alles nicht so wichtig. Ne? Das ist halt auch nicht Hochkultur. Hochkultur ist halt der Kopf. Ne? Also Handarbeit ist nicht so viel wert wie Kopfarbeit. Aber wenn wir jetzt den Kopf anschauen, ne? Also Sigmund Freud, wie funktioniert eigentlich der Geist, dann die Psyche, dann haben wir dasselbe nochmal. Dann haben wir wieder ein Oben und Unten. Wir haben halt das Über-Ich, ne? Das ist halt Hochkultur und wir haben das S und das S sind dunkle Instinkte, die irgendwie aus der Vergangenheit kommen, irgendwelcher Sumpf. Ne? Und dieses, das heißt, durchgehend haben wir oben und unten und das macht es so schwierig, halt Klasse überhaupt richtig zu denken. Also wir müssten das kippen, wir müssten dann das um 90 Grad kippen. Das gibt in den Vereinigten Staaten den Begriff der Straddler, Straddler to straddle, spreizen. Und das meint, dass Arbeiterkinder oder Bildungsaufsteiger ist schon wieder so ein Begriff vertikal, ne? Man muss aufsteigen, um mehr Bildung zu haben, weil oben ist die Bildung. Bei Bildungsaufsteigern, die werden auch Straddler genannt und das heißt spreizen. Das heißt, Bildungsaufsteiger haben ein Bein, das steht in der Arbeiterkultur, ne? Und gehen dann, also wenn die halt geboren werden, ist alles normal, dann gehen die halt zur Schule und diese akademische Kultur, die wird halt immer weiter. Man entfernt sich immer weiter von seiner Herkunftskultur. Und das nennt sich Spreizen, das ist gespreizt. Und es ist immer schwieriger, dass halt, weil wenn es immer weiter auseinander geht, irgendwann fällt man um oder das zerreißt einen. Und deswegen gibt es eben Leute wie zum Beispiel Didier Eribon, der das Buch geschrieben hat, Rückkehr nach Reims, nach Reims. Das ist ein sehr tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Da geht es auch viel um Front National. Der hat dann irgendwann den Schritt gemacht, weg von der Arbeiterkultur. Also der ist einfach komplett reingegangen, nur in die akademische Kultur. Viele, die ein Studium anfangen oder die ein Abitur gemacht haben, sagen, nee, klappt nicht, ich gehe wieder zurück. Das gehen wieder zurück in die Arbeiterkultur. Und das ist halt sehr schwierig. Und ich denke, was halt passieren muss, ist, es gibt von Gramsci den Begriff, sich kohärent arbeiten, also sich halt stimmig zu arbeiten. Das würde heißen, beides zusammenzubringen, das wäre dann halt sich kohärent arbeiten. Nur das geht nicht als Individuum, ne? Weil man hat das ganze gesamte Bildungssystem gegen sich, man hat seine Herkunftsfamilie gegen sich, man hat eigentlich alle gegen sich. Und deswegen müssen sich eben diese Straddler zusammenarbeiten, um sich kohärent zu arbeiten und gemeinsam halt das Bildungssystem komplett zu reformieren. Und damit belasse ich das. Ich glaube, die halbe Stunde ist rum, ne? Und damit belasse ich das erstmal. Wir können ja später noch weiter diskutieren. Danke.
Also wir wollen im Prinzip über drei Bereiche hier vorne sprechen. Wir wollen das aber nicht alleine tun. Deshalb nochmal die sehr herzliche Einladung. Wer sich an der Diskussion beteiligen möchte, einfach kurz auf dem Stuhl Platz nehmen. Das heißt nicht, dass die nächste Frage oder die nächste Möglichkeit zum Kommentar dann unmittelbar an den oder diejenigen geht. Aber wir werden dann versuchen, das zeitnah mit zu berücksichtigen. Und wer dann seinen Kommentar, seine Frage losgeworden ist, setzt sich einfach wieder rein, um dann für den Nächsten den Stuhl freizumachen und die Möglichkeit einfach zum Kommentar zu schaffen. Jetzt wird es hier ein bisschen dunkler, aber es blendet nicht mehr ganz so sehr. Ja. Egal, wir wollen über drei Bereiche sprechen. Zum einen wollen wir nochmal drüber sprechen, wie schlimm ist denn die Situation eigentlich? Wir wollen auch gerade nochmal dann den Blick nach Thüringen wagen. Dann wollen wir, Herr Kemper hat das auch schon angesprochen, über Strategien reden. Was könnte helfen? Was hat sich vielleicht auch als ein Irrweg herausgestellt, um Formen von sozialer Diskriminierung zu beenden? Und dann in dem dritten Teil wollen wir nochmal kurz eine kontroverse These diskutieren, die auch da gerade anklang mit den Subsystemen. Nämlich am Ende soll nochmal ein bisschen die Frage diskutiert werden, Ist es nicht eigentlich auch schön mit der sozialen Ungleichheit? Ist es nicht vielleicht auch ein Motor für sozialen Aufstieg, wenn man weiß, man kann irgendwie nach oben aufsteigen und haben diese gesellschaftlichen, Sie haben das Subsysteme genannt, nicht vielleicht auch nebeneinander eine gewisse Berechtigung? Deshalb fand ich das auch eine super Überleitung. Bevor wir damit anfangen, Frau Czaja, würde ich gerne mal mit Ihnen anfangen. Vielleicht erzählen Sie uns einfach mal, was war denn für Sie der Beweggrund, der Moment in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, diese soziale Diskriminierung, das geht mir jetzt sowas von gegen den Strich, ich engagiere mich jetzt, ich gründe jetzt den Verein, der ja inzwischen auch eine sehr lebhafte Internetseite betreibt mit Blogs, Sie haben ein Buch rausgebracht, der also vielfältige Aktivitäten entwickelt. Erzählen Sie doch einfach vielleicht mal, wie Sie dazu gekommen sind.
Ja, also den genauen Zeitpunkt kann ich jetzt nicht mehr feststellen, aber wie viele hier auch, habe ich irgendwann im Verlauf meines Lebens, meines Bildungslebens auch gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt so ein paar Stellen, die sind ein bisschen schwieriger als für andere, aber ich konnte das gar nicht so festmachen. Und wo vielleicht so ein Knackpunkt war, war im Jahr 2012, da haben wir uns zusammengetan zu einer Gruppe von jungen Menschen, die damals in der Friedrich-Ebert-Stiftung, in der Arbeitsgemeinschaft Bildung, sich ausgetauscht haben, auch darüber, über das Bildungssystem. Und Bettina Malta, eine Journalistin, und Ali Hoteit, ein Wirtschaftswissenschaftler, kamen beide auf die Idee, ein Buch herauszubringen. Und also das war deren Idee, die sind auch die Herausgeber des Buches »Was bildet ihr uns ein? Eine Generation fordert die Bildungsrevolution«. Und haben danach Mitautoren gesucht. Und ich habe ja Bildungswissenschaften studiert zu dem Zeitpunkt und habe mich für ein paar Kapitel beworben, habe da auch mitgeschrieben. Und wir hatten ja die Bildungsrevolution gefordert und nachdem wir das Buch herausgebracht hatten, ist nichts passiert. Und das war der Punkt zu sagen, jetzt so kann es eigentlich nicht weitergehen. Also wir waren sehr empört, also wir waren wirklich auch wortwörtlich empört und haben uns zusammengetan, haben eine Demo organisiert und wurden dann irgendwann immer mehr. Und dann war auch irgendwann klar, es gibt so ein Kollektivbewusstsein, wir sind nicht alleine, es gibt viel mehr, denen es genauso geht. Und das hat auch geholfen einerseits und zum anderen auch wieder Mut gemacht und auch weiterhin empört.
Aber können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen, wo Sie sagen, Sie haben in der Schule, im Studium so Punkte, ganz konkrete Erlebnisse gehabt, wo Sie gemerkt haben, hier werde ich diskriminiert aus diesem Grund oder hier fühle ich mich unwohl. Gab es da so Erlebnisse? Nimmt man das so bewusst wahr oder sind es Dinge, die Sie jetzt erst in der Reflexion als solche empfinden?
Also ich glaube, das sind eher Dinge, die ich in der Reflexion als solche empfinde. Ich weiß, dass ich damals, als ich mein Studium aufgenommen habe, als Erste bei uns in der Familie, ich war im Ruhrgebiet in Bochum an einer Arbeiteruni, die sich auch als solche bezeichnet und auch ein Selbstbild davon hat und das auch so ein bisschen empowert. Also wir sind eine Arbeiteruni, kommt zu uns, wir sind darauf auch spezialisiert. Aber da vor Ort habe ich dann gar nichts gefunden, was mich mit Arbeiterkindern irgendwie in Verbindung gebracht hat. Und ich weiß, dass ich mein Studium aufgeben wollte nach dem ersten Semester, die mich dann unterstützt hat und gesagt hat, hören Sie nicht auf, machen Sie weiter, machen Sie für mich mindestens noch ein Semester weiter. Ich weiß nicht, ob sie damals wusste, dass die Quote dann abzubrechen wesentlich geringer sein würde, aber auf jeden Fall habe ich noch ein Semester weitergemacht. Und hinterher habe ich erst herausgefunden, dass es so etwas wie ein Habitus-Struktur-Konflikt gibt, also das Gefühl, sich nicht am richtigen Ort zu fühlen, in einem Ort, der sehr akademisch geprägt ist, wo ich selber aus einem anderen Haushalt herkomme. Und das Gefühl habe, ich passe hier nicht so ganz rein. Aber das habe ich erst viel später gemerkt. Also es war erst in der Reflexion hinterher. Damals war es einfach nur das Gefühl, irgendwie passe ich hier nicht so richtig rein. Und auch dieses Entfremdungsgefühl von der Familie, ne? Das haben ja auch viele dann, ja.
Gibt es denn unter denen, die uns heute Abend hier sozusagen zuhören, jemanden, der eine konkrete Diskriminierungserfahrung gemacht hat in der Schule, vielleicht sogar schon in der Kita, während des Studiums, an die Sie sich noch ganz bewusst erinnern können und die Ihnen auch sozusagen in dem Moment, wo sie passiert ist, schon als solche irgendwie vorgekommen ist? Also, würden Sie uns das erzählen? Oder nehmen Sie doch das Mikro da drüben, bitte.
Gerade im Bildungssystem sind das ja meist Wissenshierarchien, also wo man halt als Drittsemester oder Zweitsemester ja schon überhaupt keine Ahnung von dem Thema haben kann, weil man ja überhaupt noch keinen akademischen Grad hat. Und das fängt ja schon an bei der Betitelung, also dass man halt Wert drauf legt und wie die Dame auch gerade gesagt hat, der Habitus, man vor allem auch Sprache. Also es ist halt einfach so, man vielleicht ein Gefühl, man gehört nicht dazu. Ja. Und konkrete Beispiele sind dann halt man stellt eine Frage oder will einen Vortrag machen, schlägt ein Vortragsthema vor und sagt der Professor, naja, das ist viel zu weit, viel zu hoch für Sie, machen Sie lieber was Einfaches. Ja, genau.
Okay. Gibt's noch ein Beispiel? Gibt es noch jemanden, der irgendwas erlebt hat? Ich bring Ihnen mal das hier. Danke.
Ich komme schon besser.
Ja, einfach rein.
Ja, das war bei mir in der Grundschule. Dann, als es dann die Frage aufkam, Gymnasium oder Realschule, ich komme aus Mecklenburg. Und das ist mir jetzt erst zum Nachgang persönlich dann aufgefallen. Meine Lehrerin, meine Klassenlehrerin, die auch zu meiner Familie eigentlich ein gutes Verhältnis hatte, hat dann doch eher sich dann dafür ausgesprochen, obwohl meine Noten Gymnasium meinten, dann, dass ich doch vielleicht einfach auf eine Realschule gehen soll. Und das ist mir im Nachhinein erst später bewusst geworden und meine Mutti hat sich dann wirklich sehr stark auch dafür eingesetzt, dass ich trotzdem aufs Gymnasium kann. Gerade vielleicht auch, weil sie wollte, dass ich so ein Bildungsaufsteiger irgendwie werde, weil bei denen hat auch keiner studiert oder zumindest nur eine Ausbildung gemacht, die so in Richtung Fachhochschule ging, aber DDR, das ist nochmal ein bisschen was anderes da gewesen als heute oder am besten. Und da habe ich das dann auch erst so später so für mich persönlich wirklich mitbekommen. Da muss ich auch sagen, Hut ab, dass sie sich dafür so stark eingesetzt hat, sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier.
Frau Lehmann, wann sind Sie denn das letzte Mal sozial diskriminiert worden? Passiert das Abgeordneten immer noch?
Das passiert auch Abgeordneten immer noch. Allerdings ist die soziale Diskriminierung, funktioniert da häufig eher in die andere Richtung, dass einem ja unterstellt wird, dass man eigentlich nie richtig, also gerade als junger Mensch, dass man ja eigentlich nie richtig gearbeitet hat, weil dann öffentliche Verwaltung und eine Hochschule nicht als richtige Arbeit gewertet wird. Also von daher ist das tatsächlich bei mir schon relativ lange her und mir geht es da ähnlich wie Frau Thay. Das war mir damals auch nicht immer unbedingt bewusst. Ich habe zwei sehr konkrete Situationen, mir ist noch eine zweite eingefallen. Die eine ist, ich habe lange im Einzelhandel an der Kasse gearbeitet, einfach um schon als Schülerin, um nebenbei finanziell ein bisschen aufzustocken und während des Studiums auch einfach, weil es notwendig war, und habe da eine Situation gehabt, wo ich mal an der Kasse saß und einen Kunden hatte, der dann, gab es einen kleinen Konflikt, ich weiß, kann nicht mehr sagen warum, aber da war dann seine Reaktion, hätten Sie mal an der Schule besser aufgepasst, dann müssten Sie jetzt auch nicht hier sitzen. Das hat sich, ehrlich gesagt, kurz einmal habe ich da mit jemandem mal drüber diskutiert, der hat es auch wiederholt, der meinte, wäre wahrscheinlich richtig, und dass ich dann nebenbei studiert habe, hat keine Rolle gespielt. Und die andere Situation ist, ich bin in Jena in Lobeda aufgewachsen und das war jetzt in den 90er Jahren, ist schon eine besondere Situation, da war das aber sozial noch relativ homogen, da gab es jetzt so krasse Diskriminierung zwischen den Menschen, die da gelebt haben, nicht, weil das eine relativ ähnliche Sozialisation für die meisten dort war, aber da hatte ich gerade angefangen zu studieren, mal jemand gesagt, krass, du kommst aus Lobeda und hast ein Abitur. Und da ist mir das tatsächlich erstmal bewusst geworden, was ein ganz anderer Außenblick auf diesen Stadtteil herrscht, also ein ganz anderer, als ich ihn aus der Innenperspektive gehabt habe.
Herr Kemper, ist das mit der sozialen Diskriminierung, wir haben schon gehört, Bildungssystem spielt da immer wieder eine Rolle, bleiben wir mal bei dem Beispiel Bildungssystem. Ist das in Deutschland in den vergangenen 25 Jahren seit der Wende eher schlimmer geworden? Ist das eher besser geworden? Ist es auf dem gleichen Niveau geblieben? Gibt es da einen Trend, den man für die letzten 25 Jahre gesamtdeutsch da ablesen kann?
Ja, es lässt sich natürlich schwer vergleichen. Also insgesamt studieren mehr Menschen, also die, das ist angestiegen. Allerdings gibt es ja diesen sogenannten Effekt, dass eben der Bildungsabwertung, ne? Also heute ist Hauptschule, heutzutage kriegt man sehr, sehr viel seltener einen Job mit einem Hauptschulabschluss als noch vor 25 Jahren. Und das heißt, wenn heute nicht mehr so viele auf der Hauptschule sind, dann sind die nicht unbedingt besser dran. Ne? Wir haben aber mit dem Bologna haben wir eben eher Nachteile. Ja, weil wir jetzt eben diese Trennung haben zwischen Bachelor und Master, wo jetzt damals war es ja so, wer studiert hat, gab es ein Grundstudium und ein Hauptstudium und man ist quasi durchgerutscht. Und heute gibt es eine neue Hürde und auch da hat sich herausgestellt, auch da fallen wieder Arbeiterkinder raus. Ne? Also wer halt, und mit Bachelor wird man heute. Dann braucht man gar nicht zu studieren. Also mit Bachelor alleine kann man nicht so viel anfangen. Und wir haben eben mit dem G8, was eingeführt wurde, auch das ist eine Verschärfung, eine deutliche Verschärfung. Wir haben mit dem Kinder, was ich vorhin erzählt habe, mit dem Erziehungsgeld, da gab es nie Proteste. Und das heißt natürlich, ärmere Familien haben pro Monat 300 Euro weniger für zwei. Und das halt mit einer Kinderarmut, die ja auch wächst,
Das war, also da haben wir ganz viele Schritte unternommen, gesetzliche Schritte, die genau in die falsche Richtung gehen.
Genau, das wollte ich aber gerade fragen. Das heißt, die ganzen Plädoyers für mehr Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, die wir da gehört haben in den letzten, inzwischen muss man ja fast sagen, Jahrzehnten, die sind aus Ihrer Sicht entweder ins Leere gelaufen oder in die falsche Richtung gegangen sogar.
Genau, also PISA. PISA hatte ja damals die erste PISA-Studie. Der Schock ging ja eigentlich in zwei Richtungen. Der erste Schock war, dass die deutschen Schüler nicht insgesamt halt von den Bildungsabschlüssen, von den Bildungspunkten her unterer Durchschnitt sind. Ja? Und wir dachten immer, Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Das war der erste PISA-Schock. Und der zweite PISA-Schock war dann, Deutschland gehört eben zu den sozialselektivsten Staaten. So, und als am PISA gearbeitet wurde, wurde nur an den ersten Schock gearbeitet. Und ich hoffe ja mal, dass jetzt nach 15 Jahren jetzt der neue Schock, den wir jetzt haben, der Trump-Schock, irgendwie dazu führen wird, dass jetzt der zweite Teil vom PISA-Schock jetzt endlich auch aufgearbeitet wird. Weil jetzt deutlich wird, dass eben im ganzen Westen, in den Vereinigten Staaten, in Frankreich, jetzt am 4. Dezember in Österreich wird wahrscheinlich auch Hofer gewählt werden. Mhm. Davon gehe ich aus. Und er wird gewählt worden. Bei der letzten Wahl waren 86% der Arbeiter und Arbeiterinnen, die Hofer gewählt haben, von der FPÖ. Mhm. Und ich hoffe mal, dass, wenn halt schon nicht PISA dafür gesorgt hat, dass es jetzt was getan wird gegen Bildungsbenachteiligung, dass jetzt eben das Wahlverhalten dafür sorgen wird, dass jetzt umgedacht wird.
Frau Neuhaus, teilen Sie diese Hoffnung? Oder also, dass da jetzt tatsächlich sozusagen zweiter PISA-Schock, Trump-Schock, formulieren Sie es, wie Sie wollen, dass da sozusagen wirklich sich auch jetzt was ändert und dass diese soziale Benachteiligung von sozial Schwächeren tatsächlich sich in Zukunft noch, in naher Zukunft noch einigermaßen abschwächen wird oder eher auch nicht?
Es kommt darauf an, wie das jetzt gedeutet wird, der Sieg von Trump. Also ob das tatsächlich darauf zurückgeführt wird, dass Armut da ein ausschlaggebender Faktor ist oder nicht. Oder auch ähnlich hier mit der AfD, würde ich sagen.
Naja, die Sozialstudien und auch sozusagen die Analysen in der Presse sind ja relativ eindeutig. Je höher der Bildungsabschluss, desto geringer die Hinwendung zu Populisten. Also von daher, die Deutung geht ja durchaus in die Richtung, was der Kemper gerade da angesprochen hat. Aber sind Sie da auch aus Ihrem eigenen Leben, Sie sind von uns hier, die wir hier auf dem Podium sitzen, am nächsten dran noch an der Uni, haben Sie da den Eindruck, dass sich da wirklich auch was verändern könnte in der Zukunft? Oder sind Sie so desillusioniert, dass auch Sie sagen, da wird sich eigentlich nicht mehr viel dran ändern?
Also bisher sehe ich das nicht. Die Exzellenzinitiative ist doch gerade in voller Fahrt. Also eher sehe ich da gerade, dass sich der Neoliberalismus an den Hochschulen noch stärker durchsetzen wird. Mit seiner ganzen individualisierenden Anreizen.
Frau Scheier, Klassismus, soziale Diskriminierung, gibt es da Unterschiede in Deutschland regional? Ist das im Osten ein ausgeprägteres Phänomen als im Westen? Ich habe vorhin schon mit Frau Lehmann kurz am Rand drüber gesprochen. Sein Kind in die Kita zu geben, hat im Osten einen anderen Stellenwert als in den alten Bundesländern. Trotzdem, also war jedenfalls unser Eindruck, ist das mit der sozialen Diskriminierung in den neuen Bundesländern jetzt nicht besser als in den alten Bundesländern. Und nach den Rückmeldungen, nach den Erfahrungen von Ihrem Verein, gibt es da regionale Unterschiede in Deutschland?
Oh, ich bin jetzt keine Expertin für die einzelnen Regionen Ost-West. Aber es gibt schon regionale Disparitäten, das sieht man im nationalen Bildungsbericht auf jeden Fall. Es gibt Unterschiede Ost-West, aber es gibt vor allem, tatsächlich ist es, glaube ich, eher die soziale Herkunft, die da nochmal viel stärker durchschlägt als eigentlich die Region. Also wir haben gerade, wenn Sie Kita ansprechen, wir haben jetzt eine rückläufige Tendenz von Familien aus sozial schwächeren Elternhäusern, die ihre Kinder jetzt seltener in die U3-Betreuung geben. Ne? Und diese Kinder sind auch viel häufiger betroffen von der Diagnose eines Sprachförderbedarfs und die wiederum sind häufiger betroffen von einer sogenannten Zurückstellung. Also allein das Wort ist schon schrecklich, aber das heißt, dass diese Kinder viel später erst in die Schule kommen und damit beginnt eine Karriere, eine Bildungskarriere in Anführungsstrichen, schon mal sehr schief. Also wenn Sie Kinder kennen, die in dem Alter sind, dass sie kurz vor der Einschulung stehen, dann wissen Sie, wie ungemein die sich freuen und können Sie auch vorstellen, wie sehr diskriminierend das ist, für so ein Kind auf einmal wieder zurückgestellt zu werden. Also wie so ein Besen in die Ecke. Also und ich finde, dieses Wort trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Und das ist natürlich etwas, was nicht ein Ost-West-Ding ist, sondern eher tatsächlich eins, das quer durch die Gesellschaft läuft, und zwar zwischen den Milieus oder Klassen. Ich bin ja so kein großer Fan von dem Klassenbegriff, aber das können wir ja nochmal später diskutieren. Ja, genau. Aber wenn Sie nochmal auf die Region eingehen wollen, dann müssen Sie, glaube ich, noch jemand anders fragen.
Ich frage jetzt den Herrn Kemper mal, wie das mit den Regionen ist.
bin ich jetzt auch überfragt. Ich war da lange Zeit sehr intensiv drin, aber die letzten Jahre habe ich mich aufgrund des Aufkommens der AfD stärker mit der AfD beschäftigt als jetzt mit den letzten Berichten. Also ich weiß halt, in Bayern zum Beispiel, da ist es auf jeden Fall noch krasser, weil da eben noch sehr viel weniger Gymnasiasten eigentlich zugelassen werden. Also die haben noch eine sehr deutlichere Trennung.
Zum Studium meinen Sie jetzt?
Nee, generell zum Gymnasium überhaupt. Also es gibt weniger Gymnasiasten, Gymnasiastinnen in Bayern. Und das hat dann auch Auswirkungen darauf, dass dann auch eine stärkere soziale Selektion noch stattfindet.
Dass der Druck sozusagen auf Arbeiter noch höher war. Wenn man irgendwas werden will, dann muss man sein Kind da durch diese Nadelöhre bringen. Hm. Reden wir mal kurz über Thüringen. Frau Lehmann, Sie sind ja nun als was alles vorgestellt worden? Ich habe es dann irgendwann, Frau Nagler, egal, ich habe es irgendwann vergessen. Unbestritten ist, dass Sie auch vom Thüringer Arbeitsmarkt eine Menge Ahnung haben. Wenn ich mir den Thüringer Arbeitsmarkt angucke, dann ist es hier ja tatsächlich die Situation, hat auch mal ein sozialdemokratischer Wirtschaftsminister übrigens eingeräumt, der Arbeitsmarkt hier in Thüringen ist einer, auf dem ein Facharbeiter eine relativ gute Chance hat, wenn er was mit seinen Händen anfangen kann. Wenn Sie hier ein Akademiker sind, dann haben Sie es im Verhältnis deutlich schwerer. Das scheint ja so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es vielleicht doch regionale Unterschiede geben könnte. Wie schlimm ist denn aus Ihrer Sicht die Frage, mit der Sie werden diskriminiert, weil Sie eben keinen akademischen Abschluss haben, weil Sie kein Abitur haben, in Thüringen ganz speziell? Gerade in einem Land, wo es für Facharbeiter deutlich einfacher ist, einen Job zu finden, als für jemanden, der Philosophie studiert hat, Politikwissenschaft studiert hat, what have you.
Also ich glaube, die eine Frage ist tatsächlich, was für ein Hochschulstudium habe ich? Also natürlich ist es also auch in Thüringen als Sozialwissenschaftler deutlich schwerer, auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen, als wenn man Ingenieur wird oder Jurist oder Mediziner oder Volkswirt, was weiß ich. Also das sind natürlich, ist es, also wie gesagt, als Sozialwissenschaftler eine schwierigere Gruppe, einfach weil es das Potenzial an Arbeitgebern hier nicht gibt. Das liegt einfach daran, dass es ein überwiegend ländlich geprägter Raum ist. Wir haben in weiten Teilen Thüringens einen relativ starken industriellen Besatz, also relativ viele Wirtschaftsunternehmen, glaubt man immer nicht, ist aber so. Also da haben wir eigentlich eine hohe industrielle Dichte, aber relativ klein betrieblich strukturiert. Das heißt, alles, auch da gibt es wenig Potenzial eigentlich für den Bereich Forschung, Entwicklung. Der kommt ja nicht aus den Betrieben, sondern der ist relativ stark angedockt immer noch an die Bildungs-, also an die Hochschulen, die wir in Thüringen haben. Und die sind zum Schluss überschaubar und auch die Arbeitsplätze, die da dran hängen, sind überschaubar. Also das mag schon sein, dass es da ein bisschen schwieriger ist. Das ist aber nur die eine Frage. Ich glaube, dass die Abwertungsmechanismen trotzdem nicht anders funktionieren. Und das hat im nicht unwesentlichen Teil eben auch mit der eigenen sozialen Stellung zu tun. Nicht unbedingt mit der sozialen Herkunft, aber mit der sozialen Stellung, die eben dazu neigt, dass man natürlich jemanden sucht, der noch unten, also eine Abgrenzung nach unten auch sucht und zeigt, okay, ich sag mal, die Vorurteile gegen Arbeitslose sind vor 10 Jahren halt die gewesen, die jetzt als Vorurteile gegen Flüchtlinge, das hat so ein bisschen abgelöst, ne? Aber das ist vor 10 Jahren oder auch vor 5 Jahren noch die Gruppe gewesen, gegen die auch auf politischer Ebene das größte Feindbild war, wo man gesagt hat, die kosten am meisten Geld. Und das ist natürlich das, wo man das nach wie vor versucht. Und es ist auch der Teil, der eher ungelernt oder angelernt tätig ist, ist damit nach wie vor konfrontiert. Also das hat, glaube ich, damit erstmal relativ wenig zu tun, ob man viele akademische oder eher Arbeitsplätze hat, die an beruflicher Bildung, an klassischer beruflicher Bildung orientiert sind.
Jetzt gucke ich nochmal auf den Stuhl, der immer noch leer ist. Es darf sich gerne der Erste trauen. Das ist kein Stuhl, der zusammenfällt, wenn Sie sich draufsetzen. Wir haben ihn vorher nicht angesägt. Also die Einladung steht nach wie vor. Trotzdem würde ich jetzt gerne mal noch einen Schritt weitergehen. Was tun wir denn jetzt, so wir denn was dagegen tun wollen, gegen diese Form von sozialer Diskriminierung? Frau Jaya, und dann auch die gleiche Frage nochmal an Sie, Frau Neuhaus, aber vielleicht erstmal an Sie. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Was hilft denn? Herr Kemper hat schon gesagt, zusammenschließen, Empowerment ist ja da immer wieder ein Begriff, der da aufkommt. Was hilft denn wirklich? Weil Empowerment ist ein wunderbarer Begriff, kann man ganz viele tolle Arbeiten drüber schreiben. Was heißt es denn im Alltag?
Also was hilft wirklich, wenn ich jetzt darauf eine Antwort hätte, dann hätte ich wahrscheinlich schon den Nobelpreis in der Tasche. Denn das wissen Bildungswissenschaftler auch nicht so genau. Ne? Wir haben jetzt nur festgestellt, dass die Bildungspolitik und die Bildungspraxis der letzten Jahre nicht so erfolgreich war, wie wir es gehofft haben. Aber aus der persönlichen Erfahrung heraus, Sie sprachen Empowerment schon an, ist natürlich Sensibilisierung für das Thema ganz wichtig. Also man muss sich mal klar machen, dass das ganze Bildungssystem durch und durch bildungsbürgerlich ist. Also was zählt eigentlich, was hat eigentlich Wert im Curriculum? Also haben Sie mal, wenn Sie sich zwei Schüler vorstellen oder zwei Schülerinnen und eine Lehrkraft haben und beide sind musikalisch sehr aktiv und der eine spielt Geige und die andere macht Hip-Hop, ja, oder Rap. Was würde wohl vom Schulsystem als besser bewertet werden oder als positiver wahrgenommen werden? Ne? Aber beide sind sehr musikalisch. Und damit können Sie schon mal sehen, dass das Bildungssystem sehr anschlussfähig ist für bildungsbürgerliche Werte. Oder auch die Bildungssprache alleine. Mir ist gerade vorhin ein Beispiel doch noch eingefallen, wo ich Diskriminierung erlebt habe, nämlich individuell, als in der ersten Klasse wir ja immer in der Schule vom Plus- und Minusrechnen gesprochen haben und zu Hause stand auf einmal addiere, Ausrufezeichen, und dann kam so eine Rechnung, das kennt ihr vielleicht auch noch. Und dann saß ich zu Hause und dachte mir, addiere, was war das denn nochmal? Und meine Eltern, beide mit Migrationshintergrund, die wussten das auch nicht so genau. Und dann weiß ich noch, dass ich eine Freundin anrufen musste, um zu fragen, warum sprechen wir auf einmal im Mathebuch von Addieren und nicht mehr vom Plusrechnen? Also das ist nur ein typischer Fall von Bildungssprache. Und das ist jetzt so ein ganz kleines Beispiel. Das durchzieht sich durch das gesamte Bildungssystem. Und sich das einmal bewusst zu machen, also auch eine Reflexionsschleife zu ermöglichen für Leute, die im Bildungssystem sind, für Lehrkräfte, aber auch für die Schüler. Und was sehr gut funktionieren kann, aber noch viel zu selten gemacht wird, ist so etwas beispielsweise wie Theater der Befreiung von Augusto Boal. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da werden so Personen in eine bestimmte Situation gebracht. Die sollen so eine Alltagsszene spielen mit einem Konflikt. Und dann sollen die Personen das reflektieren und auch selber eingreifen, wie man das positiv lösen könnte. Und so kann man natürlich ganz klar aufzeigen, wo empfinden SchülerInnen beispielsweise Diskriminierung. Und so kann auch die Lehrkraft sehen, wie hätte ich jetzt normalerweise reagiert, wie reagieren meine Schüler drauf, wie hätte ich es anders machen können. Also das ist ein ganz praktisches Beispiel, aber auch Empowerment in vielerlei Hinsicht. Aber ich glaube, dass Reflexion ein ganz wichtiger Punkt ist, und ich komme jetzt auch zum Ende, wir gucken schon so, dass Reflexion ein ganz wichtiger Punkt ist, aber auch tatsächlich Kontakt, also ich meine, wenn man anfängt in einer, ich kenne das ja selber, wenn man studiert, dann ist auf einmal der ganze Freundes- und Bekanntenkreis zum Großteil akademisch. Und man verliert den Kontakt, und auch Lehrkräfte, die haben ja auch studiert und so weiter. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man anfängt, wieder mehr Gelegenheiten zu schaffen, wo Personen zusammenkommen aus unterschiedlichen Herkünften. Und ich kenne das noch aus dem Ruhrgebiet, das war der Fußball oder ist immer noch der Fußball ganz stark. Aber das fehlt in ganz vielen anderen Gebieten auch. Also ich weiß nicht, ob es hier in Thüringen auch einen Fußballverein gibt, der sehr... Cottbus, ne? Also Bauschrandenburg. Ich bin in Wessi, ich muss mal... Stimmt, aber...
Sie sind nur ungefähr 300 Kilometer, das ist überhaupt nicht so schön. Was hilft denn aus Ihrer Sicht? Was kann denn eine Strategie sein, um was gegen diese Sozialdiskriminierung zu tun? Jenseits von, wir schreiben was über Empowerment. Also was konkret kann es sein?
Also dazu würde ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, aus welcher Perspektive wir uns Falken das angucken. Also wir betrachten das Problem weniger im Hinblick auf die Chancengleichheit, da könnte ich gleich noch was zu sagen, sondern eher auf die Frage, was wirkt da eigentlich ganz genau? Also Herr Kemper hat das ja vorhin auch schon angesprochen, Personengruppen da diskriminiert werden. Und ich würde sagen, die zentrale Funktionsweise von Klassismus bedeutet, dass man soziale Ungleichheit rechtfertigt und zementiert, und zwar indem man durch die Zuschreibung von bestimmten Stereotypen, was weiß ich, mangelnde Disziplin, Faulheit, mangelnde Körperpflege und so weiter, also was das alles so für Dimensionen hat, dass man da letztlich Leute, die soziale Ungleichheit, wie sie existiert, rechtfertigt, indem man den Leuten persönliche Schuld zuschreibt, dass sie sich nicht richtig verhalten haben. Und das würde ich sagen, es fällt für uns unter Ideologie. Also das bedeutet, dass gerade nicht gesehen wird, inwiefern in dieser kapitalistischen Gesellschaft, also das würden wir auch so beim Namen nennen, diese Sortierung von Menschen in unterschiedliche Jobs mit unterschiedlichen Teilhabemöglichkeiten an Gesellschaft, Einkommen und so weiter gesellschaftlich reproduziert wird. Und für uns hängt Klassismuskritik deswegen auch damit zusammen, darzustellen, inwiefern diese Gesellschaft, weil sie eben eine kapitalistische Gesellschaft auch ist, genau diese Ungleichheit immer wieder reproduziert. Und deswegen würden wir eigentlich in erster Linie, wir würden da erstmal einen Bildungsauftrag sehen, indem man über diese gesellschaftlichen Mechanismen aufklärt und gerade zeigt, dass das eben nicht in erster Linie an dem individuellen Verhalten von Leuten liegt. Genau. Und noch zum Thema Chancengleichheit. Also zum einen halte ich das für ein schwieriges Unterfangen, das tatsächlich zu realisieren. Also ich glaube, Chancengleichheit wird in einer gewissen Weise immer eine Mehr bleiben, weil das tatsächlich so viele Faktoren berührt, die man gar nicht alle aushebeln kann. Also deswegen ist es trotzdem legitim, was dagegen zu tun. Aber aus unserer Sicht auch eines linken Kinder- und Jugendverbandes ist es so, dass dadurch ja der Wettbewerbscharakter, der ja der Schule inhärent ist, also die Schule hat den Auftrag, da vorzusortieren für den Arbeitsmarkt, dass der dadurch eben nicht berührt wird. Also ich finde es total richtig und legitim, auf die Diskriminierung durch Lehrer hinzuweisen und so weiter. Aber am Ende, selbst wenn das nicht mehr gegeben ist, gibt es trotzdem Verlierer und Gewinner in diesem System. Und das ist ein Problem.
Aber dann würde ich jetzt gerne... Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal, und ich sage jetzt nicht, an wen ich es konkret richte, es ist sozusagen eine Frage an alle und auch gerne mit an Sie. Was heißt das denn jetzt konkret? Weil wir reden jetzt über Empowerment und Herr Kemper hat vorhin gesagt, die müssen sich zusammenschließen, die Arbeiterkinder, und müssen selbst was dagegen tun. Denn, machen wir uns auch nichts vor, die Beispiele, die Sie gebracht haben, das sind ja sehr konkrete einfach Probleme. Da sitzen Sie an der Kasse und irgendjemand sagt dir, Mensch Mädel, hättest du mal besser aufgepasst, dann müsstest du dich jetzt nicht mit so Nasen wie mir rumärgern. Gut, das ist ja ein sehr konkretes Problem. Was kann man denn sehr konkret wirklich tun? Weil einfach nur sich zusammenschließen, in den Raum zu setzen und dann zu sagen, wir werden diskriminiert, löst jetzt das Problem im Zweifelsfall ja auch nicht. Und jetzt wissen Sie, worauf ich hin will. Das sagen wir Journalisten ja immer, wir müssen es konkret machen, weil Sie wollen ja auch in der konkreten Lebenswirklichkeit der Menschen was bewirken. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, Frau Lehmann und dann Herr Kemper.
Also ich glaube, trotzdem, das hören Sie gerne, ne?
Mal raus.
Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, genau auf diese Unterschiede hinzuweisen. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu sagen, das hat was damit zu tun, aus was für einer Herkunft ich komme. Und ich glaube auch, dass dieses Bewusstsein, dass diese Herkunft dazu führt, dass ich andere Chancen habe, eine ganz wichtige Voraussetzung ist. Also weil das, was Frau Chaya beschrieben hat, ist ja eine ähnliche Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ich habe über soziale Benachteiligung anderer Gruppen nachgedacht, bevor mir klar war, dass ich selber sozialer Benachteiligung ausgesetzt war. Zum Beispiel, da war ich Mitte 20, da hatte ich mein Studium fast abgeschlossen. Da ist mir klar gewesen, krass, du hast diese Erfahrung selber gemacht. Und ich glaube, dafür zu sensibilisieren, dass das einfach, jetzt weiß ich auch nicht, ob der Klassenbegriff da perfekt ist, vielleicht nicht. Aber ich glaube, das ist die nachrangigere Frage, sondern zu sagen, das hat was auch mit den Bildungsabschlüssen meiner Eltern und dem, was die mitbringen, zu tun, ist, glaube ich, wichtig. Und mir fällt nichts ein, wie wir es jetzt besser benennen sollten. Deswegen weiß ich nicht, also ist das, glaube ich, nicht die entscheidende Frage. Und das etwas, wo wir aufpassen müssen, ist, also ich sage mal, ich habe relativ stark, ist mir auch später klar geworden, ne, dass die Abgrenzung, die viele junge Menschen zu ihrem Elternhaus machen, die war für mich nicht eine Radikalisierung in welcher Sinne auch auf der Straße, sondern die Abgrenzung für mich von meinem Elternhaus war eine Entscheidung zu einem extrem bürgerlichen Leben, zu einem extrem durchstrukturierten Lebenslauf eigentlich in der Bildungsbiografie. Und auch das ist mir erst im Nachgang klar geworden, dass das eine Entscheidung war, einfach um zu sagen, ich will eine Sicherheit haben, die meine Eltern so zum Beispiel nicht gehabt haben.
Aber um diese Sensibilisierung hinzukriegen, was tun Sie da? Was genau tun Sie da? Jetzt lassen wir Herrn Kemper erstmal noch dazu was sagen.
Ja, ich wollte auch, wir haben ja eine 15-jährige Erfahrung mit unserem Referat in Münster. Und das sind dann ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, wir haben in Münster halt wie in allen größeren Unistädten halt das Problem, dass es wenig Wohnraum gibt oder zu wenig Wohnraum. Und da machen Studierende dann die Erfahrung, dass sie dann in Konkurrenz treten mit anderen Studenten, Studentinnen. Und die Vermieter sagen dann ja, okay, wir brauchen halt eine Elternbürgschaft. Und das heißt, es geht ein Zettel rum, auf den Zettel schreiben dann die Studenten ihren Namen drauf, Telefonnummer und den Job ihrer Eltern. Und dann ist natürlich klar, die Wohnung kriegt, ich habe selber sowas schon gesehen, da stehen Arzt, Anwalt und so weiter, stehen die ganzen Jobs und irgendwo steht dann Rentnerin oder gar nichts. Ne? Und dann ist klar, wer kriegt den Job? Eben die Kinder halt von den Ärzten und von den Anwälten. Und gerade halt die Arbeiterkinder brauchten ja am ehesten auch eine Wohnung. Da ist am wenigsten Geld da. Oder Bibliotheken sterben. Das ist in Münster weniger ein Problem. Münster ist eine sehr reiche Stadt. Aber auch da gab es gerade in den Bezirken, wo halt wenig Geld ist, auch die gibt es halt in Münster, die Vororte, da gab es ein Bibliothekensterben. Ist ja kein Sterben, die sterben nicht einfach, sondern Bibliothekenmorden, müsste man ja sagen. Und da haben wir halt auch kooperiert. Wir haben dann mit denen zusammengearbeitet, von unserem Referat aus. Aber man bekommt überhaupt erst was mit, was es an Diskriminierung gibt, wenn es Menschen gibt, die sich zusammenschließen, die halt selber betroffen sind. Und das sind dann diejenigen, die ja auch mitbekommen, wo überall Diskriminierung ist. Und da kann man andocken. Das Problem ist nur, das Münsteraner Referat ist das einzige. Und deswegen ist es sehr zufällig, was da passiert. Aber wenn es halt tatsächlich ein Netzwerk geben sollte von was weiß ich, wie bei Arbeiterkind.de, da gibt es glaube ich 60 Gruppen, wenn es 60 politische Selbstorganisierungen von Arbeiterkindern geben würde, also ich glaube, das würde schon sehr viel was bringen.
Bitte.
Ja, also ich finde das faszinierend, was Sie, also Herr Kemper, empirisch beschreiben und denke, das trifft auch in ganz vielen Fällen. Ich sehe allerdings ein paar Schwachpunkte bei der Theoretisierung des Ganzen. Also ich denke, man kann nicht sagen, wir haben auf der einen Seite die Gruppe der Akademikerkinder und auf der anderen Seite Arbeiterkinder. Dazwischen gibt es noch eine ganze Menge. Also von daher scheint mir diese Begrifflichkeit also nicht nachvollziehbar zu sein. Und das bedeutet natürlich auch, dass es nur eingeschränkte Identifikationsmöglichkeiten gibt damit. Also ich spreche mal von mir selber. Ich habe angefangen, mich als Arbeiterkind zu sehen, als ich in Marburg als Politikwissenschaftsstudent, was ich mit Leidenschaft angegangen bin und auch durchgezogen habe, auf Menschen traf, die die Arbeiterklasse an der Universität organisieren wollten in den 80er Jahren. Also vom, heute kennt das wahrscheinlich keiner mehr, marxistischer Studentenbund Spartakus, der DKP nahestehend oder der sozialistische Hochschulbund, der waren durch die Bank SPD-Mitglieder, aber unterschieden sich politisch in der Sympathie für das politische System in der DDR nicht von den anderen. Da habe ich gedacht, was reden die da eigentlich? Also da wäre ich nie auf die Idee gekommen, zu sagen, das teile ich politisch, inhaltlich und schon gar nicht von den Zielen her. Aber ich habe gedacht, also ich komme doch eigentlich aus einer Arbeiterfamilie und also das ist für mich keineswegs das leuchtende Beispiel. Also von daher sehe ich gewisse Risiken bei der Terminologie und auch eingeschränkte Identifikationsmöglichkeiten. Also ich vermute mal, dass die wenigsten jungen Menschen, die aus einer Arbeiter- oder auch nicht akademischen Angestelltenfamilie kommen, sich damit identifizieren würden, zu sagen, ich gehöre jetzt zu einer spezifischen Gruppe von Bildungsbenachteiligten, soweit ja, und die heißt Arbeiterkinder. Also wäre vielleicht einfach mal so ein Hinweis, darüber nachzudenken, ob ein Teil der mangelnden Mobilisierungsfähigkeit daher rühren könnte. Ganz fraglos gibt es aus, ich mach nur kurz, ganz fraglos gibt es aus meiner Sicht Bildungsdiskriminierung. Aber um mal die Politik anzusprechen und praktische Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, da ja gesagt wurde und auch völlig zu Recht, das fängt in der Schule an. Wir haben eine Situation, wo durch die Bank die Zuordnung Lehrpersonal festgemacht wird an bestimmten Klassengrößen und die sind vollkommen gleich, ob die Grundschule in Erfurt-Roter Berg ist oder in Erfurt-Süd mit vielleicht 60-70% Kindern, die aus Akademikerhaushalten kommen. Und in Erfurt-Nord, wo die Quote vielleicht bei 15% liegt. Wenn man da sagen würde, gleiche Lehrerzahl wie sonst auch, aber in Erfurt-Süd kommt man prima zurecht, was die Zuwendung an den einzelnen Schüler und die einzelne Schülerin angeht, bei einer Quote von 1:35, habe ich in meiner Schulzeit auch erlebt, und in Erfurt-Nord oder in Erfurt-Roter Berg speziell, bräuchte man aufgrund der relativ hohen Quote von Kindern aus bildungsbenachteiligten, ich würde gar nicht mal sagen allgemein benachteiligten Familien, da muss man sich nur mal den Fuhrpark der Autos angucken, die da fahren. Die Leute sind nicht alle arm, aber die Bildungschancen der Kinder sind sehr, sehr unterschiedlich. Und da könnte man ja sagen, warum nicht dort 1:18? Und schon hätte man, denke ich, eine ganze Menge dafür getan, die unterschiedlichen Voraussetzungen in den ersten Schuljahren ein Stück weit zu egalisieren.
Herr Kemper, bleiben wir mal genau an dem Punkt, weil das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Ist dieser sperrige, falsche, vielleicht auch zu große Begriff vom Arbeiterkind. Ein Grund vielleicht tatsächlich, dass das mit der Mobilisierung bisher nicht geklappt hat, denn wir könnten jetzt auch mal hier die Probe machen, wer hat sich jetzt hier eigentlich auf so einen Arbeiterkindstuhl gesetzt, obwohl er sich vielleicht doch noch nicht so richtig als Arbeiterkind oder als halbes oder als Viertel oder als Drittel Arbeiterkind sieht. Da würden, glaube ich, ne, ganz viele aufstehen. Das ist ja keine homogene Masse, die da irgendwo ist. Und das ist ja auch eine sehr heterogene Gruppe. Kann das tatsächlich ein Grund sein?
Ja, als wir das Referat gegründet haben, damals haben wir auch überlegt, wie nennen wir das Referat? Ne? Also Klassenkampfreferat oder Arbeiterkinderreferat oder und da war klar, wir müssen das, wenn wir das durchbringen wollen, dann müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir müssen halt einen sehr neutralen Begriff nehmen und das Referat heißt jetzt Referat für finanziell und kulturell benachteiligte Studierende.
Total
geregelt. Ich wäre eher dafür gewesen, das FICUS-Referat, ich wäre eher dafür gewesen, das Referat für sozial, finanziell und kulturell benachteiligte Studierende zu nehmen, hätte man alle Kapitalformen von Bourdieu quasi drängen, das wäre das SOFICUS-Referat. SOFICUS, ja. Und, das haben wir dann gemacht, FICUS-Referat, ne? Und das, da kommt Arbeiter nicht vor, ne? Kommt nicht vor. Ein paar Jahre später hat dann Katja Urbatsch eine Webseite aufgemacht, die hieß arbeiterkind.de. Die hat innerhalb von 2 Wochen hat die Zeit angerufen und die hat 2 Seiten in der Zeit gekriegt. Danach gab es Radiointerviews, danach gab es, ich glaube, 14 Preise aus der Wirtschaft. Angela Merkel hat ihr die Hand geschüttelt und jetzt alles unter dem Label arbeiterkind.de.
Da könnte man jetzt aber auch sagen, das ist eine Zuschreibung von oben, denn weder die Zeit noch Frau, noch die ganzen Wirtschaftslobbyverbände und so sind ja jetzt klassische Vertreter sozusagen der Arbeiterklasse.
Ja, aber was das heißt, der Begriff Arbeiterkind ist nicht abschreckend, jedenfalls nicht an sich, sondern es geht dann halt eher um die Frage, sind das tatsächlich Arbeiterkinder? Sind die gefährlich? Sind die kontrollierbar oder nicht? Oder? Das ist halt eher dann die Frage. Also es geht nicht um die Begriffe, weil wir haben einen sehr neutralen Begriff, finanziell und kulturell benachteiligte Studierende. Ne? Da steht ja nicht mal drin, dass die Benachteiligung daher kommt, dass es irgendwelche gesellschaftlichen Strukturen gibt. Vielleicht sind die einfach nur benachteiligt, weil sie ein bisschen dämlich sind. Ne? Also das ist ein super neutraler Begriff. Und der hat nichts genützt. Und arbeiterkind.de im Gegenzug hat sofort eine extreme Karriere hingelegt, von der wir nur träumen können, als politische Organisation.
Bitte.
Ja, ich muss noch mal sagen, als ich heute hierher gekommen bin, hatte ich eigentlich ein bisschen Schwierigkeiten, mich hier einzuordnen mit diesen Reserviertschildern. Und ich bin auch vor der Veranstaltung hier auf die Organisatoren zugegangen und habe gesagt, hier fehlt eigentlich mindestens eine dritte Gruppe, wo ich dem Herrn vor mir Recht geben möchte. Und zwar oute ich mich jetzt hier mal als Angestelltenkind. Denn nicht jeder, der praktisch im Büro arbeitet, hat ja einen akademischen Titel oder Abschluss. Dann zum Zweiten wollte ich sagen, ich habe auch Diskriminierungserfahrungen gehabt mit meinen eigenen Kindern. Also ich war praktisch Angestelltenkind. Und damals hatten ja die Eltern noch ein bisschen mehr zu sagen, in welche Richtung die Berufswahl ging. Und meinen Eltern war es eigentlich wichtig, dass ich schnell von zu Hause rauskam und da einen Beruf erlernte, der eben praktisch ein bisschen Geld brachte. Und das war eigentlich so ein bisschen im Schwermaschinenbau, so ungefähr. Meine Oma sagte damals, in Gottes Willen, Fabrikkind oder so. Naja gut, aber ich hatte so einen Zwischenjob zwischen Arbeiter und Angestellten, das ging eigentlich. Und ich wollte dann für meine eigenen Kinder eigentlich doch auch mal ein bisschen was anderes erreichen, weil ich mich dort nie wohlgefühlt habe. Ich gehörte da einfach nicht hin. Und ich habe Waldorfschulerfahrungen mit meinen eigenen Kindern gemacht. Und da bin ich eigentlich relativ stolz, dass ich das geschafft habe, dass ich da durch die Aufnahmeprüfung, die ja noch in privaten Haushalten sogar stattfand, dass ich das erstmal geschafft habe. Und aufmerksam geworden bin ich damals in der Musikschule durch einen Aushang, wobei ich damals mit dem Begriff noch nicht viel anzufangen wusste, weil ich in meiner märchenhaften Vorstellung so gedacht habe, naja, Waldorfschule, das ist eine Schule, die am Waldesrand liegt. Aber wie gesagt, wenn man hier im Osten irgendwas nachmacht aus den alten Bundesländern sozusagen, dann macht das immer Spaß von Anfang an, wenn man das jetzt irgendwie so geschafft hat, ja. Und ich hatte eigentlich so gedacht, ich war inzwischen arbeitslos auch, muss ich dazu sagen, Und da ich aber weder rauche noch trinke irgendwie so, dann habe ich gedacht, da hast du das Geld übrig für die Kinder. Das hat auch geklappt, was ich allerdings nicht wusste, dass die Beiträge steigen würden. Und da fing es nämlich schon an, schwierig zu werden. Um das Ganze ein bisschen sozial zu halten, mussten dann andere Eltern ein bisschen mehr bezahlen. Ja? Und die Waldorfschule ist immer sehr kritikempfindlich. Nichts nach außen dringen lassen, alles für sich behalten. Die haben ja dann auch eigene Stätten, wo die Kinder dann, wenn es nicht mehr so klappt, hingegeben werden. Und dann hat das Ganze, der ganze Zusammenhalt nicht mehr funktioniert. Auch der Kinder, das war das Traurige. Also die Eltern wussten dann genau, warum sie jetzt ein bisschen mehr bezahlen müssen, aus welchen Gründen. Ja? Und das hat man die Kinder praktisch spüren lassen. Und dann noch ein dritter Aspekt, ich bin gleich zu Ende.
Ich würde gerne eine Nachfrage stellen, aber okay.
Ja, und zwar kamen da dann auch Lehrer aus den alten Bundesländern. Und das sind manchmal auch selber so Leute, die praktisch vom Kindergarten aus, also in Kassel gibt es da so eine Ausbildungsstätte, ich habe mir das als Elternvertreter selber angeguckt, vom Kindergarten, Schule, Werkstätten, alles auf einen Komplex. War da ziemlich interessant. Und da kam ein Lehrer, der praktisch diesen Durchlauf so gemacht hatte und der kam mit den Ansinnen, eine reine Orchesterklasse. Das war sein Ansinn. Und da passte mein Kind natürlich nicht rein. Ich meine, Flöte ist dort obligatorisch, das kriegt auch jeder noch hin, aber in meinem Haushalt, ich war dann alleinerziehend, gab es keinerlei Instrumente oder so. Und dann hat man eben versucht, auch das Kind so ein bisschen rauszumobben ziemlich. Also ich habe da nicht die besten Erfahrungen.
Lassen Sie mich, und damit leiten wir dann auch zum letzten Teil über, vielleicht noch eine Nachfrage stellen an Sie. Sie haben gesagt, Sie haben dann das Geld, was Sie noch übrig hatten, sozusagen in die Bildung Ihrer Kinder investiert.
Ja, genau.
Was war denn für Sie aber das Anliegen zu sagen, also was ging da in Ihrem Kopf vor, dass Sie gesagt haben, das Geld, was ich jetzt noch habe, das stecke ich irgendwie in die Bildung von meinen, damit die eben auch mal Angestellte oder vielleicht sogar Akademiker werden. Was war denn da so die Idee dahinter, die Sie hatten?
Also so weit habe ich erstmal noch nicht gedacht. Ich war eben erstmal begeistert von dieser neuen Schulform an sich. Und jeder wird, der schon einmal dort zum Tag der offenen Tür dort gewesen ist, der wird erstmal begeistert sein von den Arbeiten der Schüler und so weiter. Und das Schöne war eben am Anfang, konnte man seine Adresse dort hinterlassen und es war ja alles im Aufbau begriffen. Und man wurde dann auch regelmäßig angeschrieben. Und dann hieß es eben, nur wenn die Eltern diese Schule wollen, dann wird es auch so eine Schule geben. Also die Anfangsjahre möchte ich nicht mehr missen. Mhm. Aber das war dann auch so, wenn Feste waren, das war draußen in Kapellendorf, hat das stattgefunden. Und wie die meisten ja wissen, über Landbusse, da fährt vielleicht mal, ist heute noch so oder noch kürzere Abstände, um 10 fährt einer raus oder dahin, wo man hin möchte. Und um 14 Uhr zurück, aber das Fest dauert ja viel länger. Und am Anfang habe ich mir das Auto aussuchen können, so war die Solidarität dort, mit welchem Auto mein Kind mitfahren sollte. Und später, dann habe ich in der Elternversammlung gesagt, ich habe keine Möglichkeit, alle haben nur nach unten noch geguckt. Also so hat sich's entwickelt im Endeffekt.
Okay, danke. Frau, wollen Sie dazu was?
Ja, ich würde da gerne nochmal einhaken, weil ich finde nämlich, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Entwicklung von Privatschulen in Deutschland. Es ist ein wirklich dramatischer Anstieg an Privatschulen in den letzten Jahren geschehen. Ich glaube, ja doch, mittlerweile sind 11% des Schulangebots werden durch private Träger angeboten. Und es zeigt sich ganz eindeutig, dass dadurch auch eine soziale Segregation stattfindet, eine soziale Abschottung, ne, unter dem Label, naja, wir wollen unserem Kind was Reformpädagogisches bieten, wir möchten unser Kind ja anders fördern und so weiter, wir möchten unser Kind in eine kirchliche Einrichtung geben, auch wenn wir selbst eigentlich gar nichts mit Religion zu tun haben, ist ja gar nicht so schlecht, so ein bisschen kirchliche Prägung, geschieht gerade etwas sehr zumindest überdenkenswürdiges, wie ich finde, also wenn Schulen nicht mehr so gut sind, dass wir unsere Kinder da reinschicken wollen, dann müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken machen. Und wenn Menschen Wege finden, sich abzuschotten und das auch noch gesellschaftlich akzeptiert wird, ich will jetzt gar nicht auf die Waldorfschulen oder so speziell eingehen, aber diese Tendenz oder dieser Trend ist gerade sehr, sehr bemerkenswert in einem negativen Sinne. Und darüber müssen wir uns vielleicht auch mal Gedanken machen. Warum haben eigentlich Privatschulen so einen starken Zulauf bekommen in den letzten 10 Jahren?
Frau Neues, warum haben denn...
Ich wollte da drauf noch mal reagieren. Und zwar habe ich außerdem, ich habe ja nicht nur ein Kind, habe ich auch jener Planerfahrung. Das war schon ein bisschen schöner, weil dort die Eltern mehr mitzureden hatten. Also je nachdem, wie die Zusammensetzung beruflich in diesem Klassenverband war, umso mehr wurde es für die Kinder praktisch interessanter. Also die gingen zum Beispiel auch, da war eine Hebamme dabei, da konnten die schon mal im Kreissaal.
Ich will Sie jetzt nicht abfliegen, aber wir entfernen uns ein bisschen vom Thema. Ich will aber den Ball gerne nochmal aufnehmen, den Sie jetzt auch und den Frau Czar jetzt eigentlich nochmal sozusagen uns auch zugespielt hat, Frau Neuhaus. Das, was Sie gerade oder das, was Frau Czar gerade beschrieben hat, es gibt mehr Privatschulen. Man könnte jetzt aus einer, wie soll ich sagen, eher liberal vertretenen Sicht argumentieren, eigentlich alles auch gar nicht so schlecht, weil diese Ungerechtigkeit, diese Chancenungleichheit, also nicht die Chancenungleichheit, aber dass wir sozusagen diese Abstufung haben, vorhin haben wir das Wort von den Subsystemen gehabt, ist ja vielleicht auch ein Antrieb für bestimmte Menschen zu sagen, okay, ich will jetzt eben nicht in meiner, jetzt benutze ich das Wort Klasse nochmal, obwohl ich das auch nicht für so glücklich halte, andere Geschichte, ich will da nicht bleiben, ich will sozusagen auf der sozialen Leiter nach oben steigen. Was ist denn aus Ihrer Sicht falsch an dieser Idee und Vorstellung?
Also ist jetzt die Frage, ob Privatschulen...
Die Privatschulen wären ja ein Beispiel dafür, genau. Also was ist
Kinder aus ärmeren Schichten dazu motivieren, einen Bildungsaufstieg hinzulegen, das halte ich für eine steile These.
Warum?
Na, also Privatschulen würde ich jetzt erstmal unterstellen, werden vor allem von Bürgerkindern, Akademikerkindern genutzt und die versuchen, sich durch diese Abschüttung ihre Pfründe zu sichern, oder? Also ähnlich wie die Entwicklung halt in Hamburg.
Also Sie würden das eher als eine Strategie der Abschottung irgendwie sehen?
Ja, wäre auf jeden Fall meine These, ja. Mhm.
Dazu habe ich noch mal kurz was einzuwenden, und zwar Hartz-IV-Empfänger und Studenten. Das ist ja so ein großer Unterschied, nicht vom Einkommen. Und ich weiß von einigen, also gerade Studenten, die ihr Kind auf eine Privatschule haben wollten und dann Unterstützung vom Amt einholen wollten, da wird eben auch schon gesagt, naja, das ist deine Privatsache. Es gibt ja genug staatliche Schulen, das interessiert uns überhaupt nicht in die Richtung Privatschule. Und andererseits von den gut situierten Leuten gibt es schon viele, oder aus der Mittelschicht, das ist ja auch das Problem, was ich hier mal anschneiden möchte, aus der Mittelschicht schaut man nicht mehr nach unten, aus Angst, man könnte ja da runterrutschen, auch wenn man mit den Leuten Kontakt hat. Man interessiert sich nur noch nach oben. Ja? Und aus der Mittelschicht gibt es eben schon ganz viele Wartelisten an privaten Schulen, vor allen Dingen auch an den kirchlichen Schulen, obwohl die Leute eigentlich atheistisch veranlagt sind, um es mal so zu sagen.
Frau Lehmann, Sie haben schon gesagt, Sie halten den Begriff Klasse auch nicht für so glücklich in dem Zusammenhang. Was wäre denn sozusagen das Konzept, das Sie dagegen setzen würden? Jetzt machen wir es am Schluss wirklich nochmal ein bisschen theoretischer.
Ja, also ich glaube, dass wenn man über soziale Herkunft spricht, das auch noch ein bisschen näher, also das ist so, die Debatte, die wir hier führen, ist sowieso schon relativ weit weg von den Personen, über die wir hier ja auch gerade sprechen. Und also ich glaube, dass für den durchschnittlichen Menschen, den wir auf der Straße ansprechen, der kann uns den Unterschied zwischen Milieu und Klasse halt auch nicht erklären. Und ich glaube auch, dass es für die politische Debatte nicht so, also ich verstehe das aus einer wissenschaftlichen Perspektive, warum es wichtig ist, diese Unterschiede zu treffen. Ich glaube, aus einer politischen Perspektive ist es nicht so entscheidend. Da ist die Frage, was leiten wir daraus ab? Und es ist jetzt immer schwer, wenn man als Politiker sagt, was man alles so machen müsste und sagt, das läuft trotzdem zu langsam. Aber natürlich wissen wir brauchen Veränderungen im Bildungssystem. Wir brauchen andere pädagogische Konzepte, vor allem natürlich an staatlichen Schulen. Wir brauchen eigentlich mehr Flexibilität, was Einstellung von Lehrerpersonal zum Beispiel angeht und mehr Entscheidungen aus der Schule, wo die Schule auch selber sagen kann, das passt zu unserem pädagogischen Konzept. Mit diesen Lehrern wollen wir das auch umsetzen. Muss man auch immer aufpassen, dass es nicht dazu führt, dass es einige Schulen gibt, die dann sich quasi alle Lehrer aussuchen, wir Reste Schule haben, wo dann die Lehrer hinkommt, die sonst keiner möchte. Also es ist natürlich was, wo man gucken muss, wie man gegensteuert. Das ist die eine Frage. Wir brauchen Unterstützung in der Berufsorientierung, weil man eben das kompensieren muss, was das Elternhaus nicht immer mitgeben kann, dass sich eben Kinder, die aus nicht akademischen Haushalten, Elternhäusern kommen, da hat man die Frage mit der Arbeiterfamilie nicht mehr, eben natürlich auch nochmal einen anderen Weg aufgezeigt bekommen, andere Ausbildungsberufe aufgezeigt bekommen. Zum Beispiel, darum geht es ja zum Schluss auch, dass man sich nicht so stark fokussiert auf die wenigen bekannten Berufe, die relativ schlechte Chancen haben. Das ist das eine. Und das andere ist aber trotzdem die Frage der Selbstorganisation. Also da kommen wir nicht drum rum, selber zu verstehen, dass man in einer Situation ist, die eine Benachteiligung zur Folge hat. Und es ist ja nicht so, dass jedes Kind, das aus einer Arbeiterfamilie kommt, tatsächlich auch eine Benachteiligung hat. Das ist natürlich eine Analyse wichtig und zu sagen, es gibt aber eine Tendenz, die das bestätigt. Und es gibt natürlich auch Kinder, die aus Akademikerhaushalten kommen, die gleichen Probleme haben.
Aber mit der Bitte um eine kurze Antwort. Mhm. Sie sind ja nun selber sozusagen, ich will Sie jetzt nicht in die Verlegenheit bringen, rot-rot-grüne Bildungspolitik zu verteidigen, aber Sie sind ja nun selber als Abgeordnete, sehen Sie ja auch den Spagat, wir müssten. Mhm. Und auf der anderen Seite sehen Sie immer, wie jemand sagt, wir haben nicht, wir können nicht, weil wir haben kein Geld. Ja. Das, was Sie gerade beschrieben haben, den Trend, den Frau Czaja beschrieben hat, wir haben immer mehr Privatschulen, ist ja auch ein Trend, dass man sozusagen Bildung auslagert oder dass Eltern sagen, die staatliche Bildung ist einfach so schlecht geworden, ich kann das meinem Kind guten Gewissens nicht mehr zumuten. Vor den Hintergründen der Zwänge, die Sie auch kennen aus Ihrem Abgeordnetenalltag, sehen Sie denn da wirklich in Deutschland in den nächsten Jahren wirklich eine realistische Chance? Bildungspolitik ist immer noch Ländersache. Das heißt, da hat das Land, da hätte auch Thüringen eine ganz konkrete Einflussmöglichkeit, dass genau das wirklich kommt. Oder ist nicht eigentlich diese Flucht, die Frau Czaja mit den Privatschulen mit dem Beispiel beschrieben hat, auch was, worüber wir eigentlich reden müssen, das wird kommen?
Ich glaube, dass der gesellschaftliche Druck einfach zu gering ist. Und der Punkt ist, solange die Personen, die es betrifft, nicht selber dafür eintreten werden, dass sie das wollen. Also es übernimmt niemand stellvertretend für eine andere Gruppe diese Forderung. Und die Personen, die sich's aussuchen können, die schicken ihr Kind halt auf eine Privatschule. Die kämpfen nicht mehr dafür, dass das staatliche Schulsystem besser wird. Und das ist ganz genau das Problem. Mhm. Wenn wir nicht an einen Punkt kommen, wo Menschen wieder auch auf die Straße gehen, ist auch schön, aber zumindest laut artikulieren, wo Probleme sind und was, also ich sag mal, die Aufgabe von Politik ist schon auch Antworten auf diese Probleme zu geben, aber zu artikulieren, dass sie selber ein Problem haben und dass sie wollen, dass Politik das auch verändert, dann wird das nicht funktionieren. Und das Gleiche haben wir ja mit der Frage, wie viel investieren wir insgesamt in Sozialstruktur, in Jugendpolitik etc. Ich sag mal, ich bin Sozialpolitikerin, mich hat da jeder auf seiner Seite, ich würde dafür auch Schulden aufnehmen, wenn das notwendig ist. Das ist überhaupt gar nicht die Frage, aber die aktuelle gesellschaftliche Debatte, die wir führen, ist, schaffen wir es, ausgeglichene Haushalte vorzulegen und wie schaffen wir das? Das ist die einzige Debatte, die wir führen. Und das ist die Debatte, die alle Menschen, fast alle Menschen in diesem Land so führen. Und dann wird es natürlich nichts. Dann wird es extrem schwer, weil wir dann immer nur finanzieren, wofür Mittel gebunden sind. Und Mittel gebunden im Land, ich weiß nicht, wir haben einen 10 Milliarden Haushalt, von dem sind vielleicht 500 Millionen, die wir frei bewegen können. Der Rest sind gebundene Mittel für Personal, für Infrastruktur, für Mieten, für Betriebskosten. So, und das zeigt halt auch, wie gering die Spielräume dadurch sind. Und das ist die Schwierigkeit. Und wenn mir Finanzpolitiker dann sagen, es ist besser, wir machen ein 100-Millionen-Paket für Kommunen, weil das zahlen wir nur einmal, als 3 Millionen mehr in die Jugendpauschale zu stecken, weil die müssen wir jedes Jahr erhöhen, dann zeigt das halt auch ein Problem in einem politischen, aber auch in der gesellschaftlichen Debatte, weil die meisten Menschen würden da wahrscheinlich sagen, ja stimmt, wenn wir jetzt jedes Jahr dann 15 Millionen dafür zahlen müssen, haben das quasi immer und ihr wollt ja perspektivisch so im Zweifelsfall sogar noch mehr, dann ist das einfach schwierig.
Da freut sich Ihre eigene Partei über das Statement.
Die freut sich aber immer, wenn ich hier weiß.
Bitte.
Ja, mein Einwand hat sich jetzt wieder ein bisschen entfernt
von der Diskussion. Das macht nichts. Wir sind flexibel.
Genau, ich wollte nochmal so vielleicht ein bisschen auf den Punkt zurückkommen mit diesem Aufstieg und Subsystem und wollte da nochmal im Prinzip auch auf ein konkretes Beispiel, was in der Diskussion hier geht, nochmal zurückgehen, und zwar mit der Wohnung, die Sie erzählt hatten, und wollte da im Prinzip nochmal diesen ökonomischen Aspekt auch nochmal stärker machen, weil das halt die Kinder, die halt einen Arzt oder eine Ärztin irgendwie als Mutter oder einen Arzt als Vater oder wie auch immer haben, die Wohnung bekommen, liegt ja nicht nur daran, dass Sie, sagen wir mal, Akademikereltern haben, sondern auch einfach konkret daran, ja, wenn Sie die Wohnung sich nicht mehr leisten können, können die Eltern dafür einspringen. Und das ist ja am Ende der entscheidende Punkt. Also wenn jetzt jeder x-beliebige andere Job, der jetzt nicht als Akademikerin oder Akademikerberuf gelten würde, auch hohe Gelder begibt, was es ja immer wieder gibt, Unternehmer zum Beispiel, die erstmal keinen hohen akademischen Abschluss haben, wenn die halt in ihrer Steuerleistung oder was auch immer sie dann vorweisen für das Kind in der Bürgschaft, hohe Zahlen haben, rücken die auch nach oben. Und ich glaube, dass auch mit diesen Subsystemen im Prinzip diese These von, ja, das ist ja gut, dass irgendwie, wenn jemand da diesen Ansporn hat, aufzusteigen und sowas, wo ich mich frage, woher kommt halt diese Vorstellung, dass das überhaupt möglich ist und warum wird das halt immer wieder stark gemacht und warum glaubt man immer, dass das einen Ansporn hat, weil es doch eher tatsächlich so erscheint, wenn man sich das in den konkreten Fällen anguckt, dass es viel mehr Schwierigkeiten gibt im Prinzip dieser Subsysteme und zwar auch für den Aufstieg, als dass es irgendwie einen Ansporn mit den Leuten mitbringt, dass sie sich jetzt denken, oh, wenn ich jetzt hier, weil ich da oben jetzt jemanden sehe, der tolle Wohnungen hat, will ich unbedingt aufsteigen. Also so, ich finde, das ist halt irgendwie eine, naja, vielleicht auch so diese Vorstellung von Verkehr. Also da steckt halt genau diese Vorstellung drin von, wenn ich halt scheitere im Leben, scheitere ich, weil ich persönlich gescheitert bin und nicht, ich bin gescheitert wegen irgendwelchen Systemen, die in dieser Gesellschaft auch irgendwie vorherrschen. Und ob das halt eine konkrete Diskriminierungsstruktur ist, wie dann der Klassismus stark machen möchte, also weil man ausgegrenzt wird, weil man zum Beispiel die französischen Fachbegriffe nicht aussprechen kann oder ähnliches, was dann so eine konkrete Erfahrung dann vielleicht von mir wäre dann im Studium. oder eben tatsächlich einfach eine ökonomische Frage. Ja, ich kann mir nicht leisten, umzuziehen von meiner Familie weg, weil eine Wohnung für mich alleine finanzierbar und dann noch ein Studium gut hinzubekommen mit einem Job, ist halt nicht möglich. Also.
Herzlichen Dank dafür, Herr Kemper. Letzte Frage an Sie und danach brechen wir das Ganze sozusagen nicht ab, aber wir gehen dann sozusagen in den gemütlichen Teil mit kleineren Gesprächen über. Wir haben jetzt viel über das Bildungssystem und die Chancenungleichheit und Klassismus im Bildungssystem vor allen Dingen gesprochen. Was sind denn die anderen großen gesellschaftlichen Bereiche im Alltag, die Menschen regelmäßig durchlaufen, mit denen sie zu tun haben, wo diese sozialen Unterschiede noch eine ganz, ganz große Rolle in dieser Gesellschaft spielen? Es ist ja eben nicht nur die Bildung, oder?
Nee, das sind, aber Bildung hat damit zu tun. Also Bildung entscheidet darüber, wer welche Position einnimmt. Ne? Und das bei mir selber, ich bleibe ganz kurz nochmal bei Bildung, um das auch deutlich zu machen.
Da müssen Sie mir aber noch erzählen, wo nicht bei Bildung.
Ja, genau, da komme ich dann gleich drauf. Also bei mir war das ja auch so, ich bin mit einem guten Grundschulzeugnis zur Hauptschule geschickt worden und bin dann, habe doch einen Bildungsaufstieg gemacht, aber wenn ich da nicht Zugang gefunden hätte zur Stadtbücherei über einen Freund, der aus einer leicht höheres Milieu war. Sein Vater hat auch in der Fabrik gearbeitet, aber sein Vater war Meister und mein Vater war einfach nur war kein Meister. Und der ist dann quasi, ich bin über ihn in die Stadtbücherei reingekommen, bin dann weitergekommen. Ne? Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte sowas gegriffen, das nennt sich Gratifikationskrise. Das heißt, man leistet was, aber man bekommt keine Anerkennung. Und das ist dann psychologisch, führt das dazu, dass es dann eine Gratifikationskrise gibt. Und ich denke halt viele, die dann halt in der Hauptschule geblieben sind, obwohl sie was geleistet haben, ich finde den Begriff Leistung auch schwierig, ne? Aber obwohl sie was geleistet haben, kriegen sie eben keine Anerkennung. Die sagen sich dann irgendwann, ja okay, dann warum? Ne? Warum? Und wir haben heute eben ein sehr starke Segregation und Arbeitslose bleiben, also die Hartz IV bekommen, bleiben sehr häufig arbeitslos und das ganze Hartz IV-System legt es auch darauf an, dass sie arbeitslos bleiben. Also es ist ja keine wirkliche Förderung in einen Beruf hinein oder es gibt keine Anerkennung in diesem Bereich und auch dazu gibt es Untersuchungen eben, dass Menschen, die arbeitslos sind, eben bei Bewerbungsgesprächen eben weniger Möglichkeiten haben, alleine aufgrund dessen, dass sie arbeitslos sind.
Jetzt oder die Frage haben, nach den anderen Bereichen noch nicht
beantwortet. Genau, ja, Arbeitslosigkeit, das ist halt ein Bereich. Wir haben eine extreme Abwertung. Wir haben halt inzwischen Romane, die sind Bestseller, Romane wie dieser Chantal-Romane, wo dann halt sich lustig gemacht wird über die sogenannte Unterschicht. Wir haben das sogenannte Unterschichtenfernsehen. Der Begriff ist auch sehr schwierig, weil der suggeriert, das wäre Fernsehen für die Unterschicht. Aber das ist natürlich nur Fernsehen, wo halt Menschen extrem abgewertet werden. Ne? Also diese Kevins. Also allein der Begriff wird als Abwertung aufgebaut. Ne? Dass es aber möglich ist, dass es möglich ist, diesen Begriff zu benutzen, um damit ein bestimmtes Milieu abzuwerten, zeigt ja, dass es schon eine Separierung gibt, wo die Menschen aus bestimmten Milieus ihren Kindern Vornamen geben, wo sie denken, das sind gute Vornamen. Und andere geben ihren Kindern Vornamen wie Alexander oder was weiß ich, wo sie denken, das sind gute Vornamen. Und die Definitionshoheit darüber, was ein guter Vorname ist, hat aber das eine Milieu. Die machen sich lustig über den Begriff Kevin, aber über den Begriff Alexander wird sich nicht lustig gemacht. Das heißt, es findet halt in kulturellen eine extreme Abwertung statt. Und einen Höhepunkt hat er das erreicht mit Thilo Sarrazins Deutschland schafft sich ab. Das war das war dann auch nochmal ein Umschlag halt von einem Klassismus in Richtung Klassenrassismus. Also wo ich denke, also Klassismus würde bedeuten, hier rasieren Sie sich und schneiden Sie sich die Haare, dann haben Sie morgen einen Job. Das wäre eine klassistische Äußerung. Aber Sarrazin hat ja ist ein Schritt darüber hinaus gesagt. Er hat gesagt, das Problem der Unterschicht muss sich auswachsen. Es wurde dann gefragt, wie meinen Sie das? Aussterben, also auswachsen, aussterben. Ja, ich meine das so, wie ich das gesagt habe. Das heißt Klassenrassismus. Das Problem muss biologisch angegangen werden. Und das haben wir umgesetzt. Wir haben mit 2006, haben wir eben mit diesem Elterngeld eine Umsetzung dessen, dass wir demografisch das Klassenproblem lösen wollen. Wir sorgen dafür, dass Akademikerkinder, dass Akademiker mehr Eltern kriegen, dass Akademikereltern mehr Kinder kriegen und dass Arbeitslose weniger Kinder kriegen, weil von denen wollen wir die Kinder nicht. Das sind kulturell, aber auch in Gesetz gegossene Institutionen inzwischen, die dafür so, also die das halt die Unterscheidung der Gesellschaft noch stärker machen. Mhm.
Wie immer soll man aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir könnten jetzt noch sehr lange, das hätte mich nämlich auch noch interessiert, aber schaffen wir jetzt nicht mehr nochmal drüber reden, ob nämlich zum Beispiel das ganze Schielen auf Gender und Race nicht die ganze Frage von Diskriminierung wegen Class ein Stück weit hinten runterfallen lässt. Das können wir jetzt hoffentlich vielleicht im kleineren Kreis noch tun. Ich fand das eine sehr facettenreiche und anregende Debatte hier vorne. Herzlichen Dank auch an alle, die es auf sich genommen haben, sich auf diesen Stuhl da zu setzen. Das waren auch auf jeden Fall nochmal Bereicherungen. Ich darf Sie jetzt nochmal daran erinnern, wenn Sie auf Ihre Kärtchen was schreiben möchten, was geschrieben haben, was Ihnen vielleicht noch auf dem Herzen brennt, wo Sie weitere Möglichkeiten sehen, weitere Infos, Anregungen für weitere Veranstaltungen oder. Die Kärtchen liegen bei Ihnen, glaube ich, neben den Zetteln nur für Arbeiterkinder oder nur für Akademikerkinder. Da drüben ist dann die Pinnwand, wo Sie das dann sehr gerne mit hinheften können. Ich glaube, da sind auch irgendwo Nadeln. Ansonsten kriegen wir das auch hin, ja. Ich sehe gerade, ja, Frau Nagler nickt, alles klar. Ansonsten danken wir Ihnen sehr herzlich, danke ans Podium und in diesem Sinne uns noch einen schönen Restabend.